Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Lothar Höfler. Herr Höfler, ich grüße Sie.
Danke.
Herr Höfler, Sie sind nach Berlin gefahren und das aus einer Region, die landschaftlich schöner gelegen ist als Berlin. Sie kommen vom Bodensee.
Ja.
Können Sie mal sagen, wo sind Sie da genau her?
Also ich lebe in Lindau.
Dieses Lindau?
Dieses Lindau, das eine Lindau im Bodensee. Im Bodensee, ja. Genau seit den 80er Jahren. Aber bin seit Anfang der 60er im Allgäu.
Also man kann sagen, eines der schönsten Gegenden, die wir in Deutschland haben.
Sicherlich, ja.
Berge, schöne Wiesen, viel Natur, gut situiert, Geld ist auch da und man ist relativ schnell in Österreich, der Schweiz und Italien.
Also viele alte Senioren, die dort ihren Lebensunterhalt verbringen, ja.
Okay, und man hat Doppelgaragen und Neubauten.
Große Autos, genau. Daimler. Mercedes, viel Mercedes unterwegs und so weiter.
Also im Grunde genommen in einer Gegend, wo man sagen kann, da kann man sich seinen Lebensabend nicht nur vorstellen, da kann man ihn verbringen, man kann auch seine Jugend dort verbringen. Eine wunderbare Gegend. Jetzt beschäftigen Sie sich aber mit Dingen, wo man sagt, warum macht er das denn? Sie sind Mitgründer eines Vereins, der abgekürzt KWVB sich nennt, keine Waffen vom Bodensee. Ja. Ich habe mich oft in der Bodenseeregion aufgehalten. Ich weiß natürlich auch, dass dort Waffen gebaut werden, aber als ich vor ein paar Monaten einen Flyer in die Hand gedrückt bekam, so sind wir zusammengekommen, da dachte ich, wow, da ist ja doch eine Menge Blut, was da produziert wird. Da holen wir mal ganz weit aus. Die Region am Bodensee gehört zu den Hotspots, was die deutsche Rüstungsindustrie angeht, was die meisten, die auch dort wohnen, gar nicht wissen. Deswegen sind Sie heute hier. Wir wollen darauf hinweisen und anregen, ob man denen, die da arbeiten, vielleicht mal sagen kann, muss das denn unbedingt sein? Denn es muss nicht unbedingt sein. Keine Waffen vom Bodensee. Seit wann gibt es den Verein?
Den gibt es jetzt seit 2014, aber es gab eine Initiative, die 2010 schon begonnen hat. Mhm. Also wir haben das dann in Verein gekleidet, um ein bisschen mehr Rückhalt zu haben, mehr Sicherheit. Weil wir legen uns natürlich mit großen Gegnern an.
Ja. Sie gehören ja zu den Leuten, die nicht nur leise werden, sondern sie machen richtig Stunk.
Also ich denke, ich persönlich bin lange genug im Widerstand allgemein und bin da schon einigermaßen kampferprobt und kusche nicht vor jeden, der einen Titel hat oder der ein Amt hat. Also da sind wir schon gelassen.
Mhm. Die Rüstungsindustrie gibt sich ja gerne in den Beinamen verharmlosend Maschinenbau. Interessant ist, dass Sie selbst mal im Maschinenbau gearbeitet haben, da kommen wir gleich drauf. Also Sie haben quasi die Seite gewechselt, obwohl Sie das doch nicht haben, weil Sie waren nie für Krieg. Ja. Sie haben es nie schön geredet. Aber erstmal hier konkret, was sind das für Firmen, die am Bodensee was produzieren? Wo?
Also es sind nicht Maschinenbauer, sind schon lange nicht mehr. Ja. Es sind jetzt, vorher waren es Rüstung und jetzt sind es Verteidigungstechniker. Ah. Ja? Also wir verteidigen ja nur. Soll ich mal über den Entwicklungsgang?
Ja, also erstmal die Firm. Welche Firm, mit wem muss ich rechnen? Also wer könnte mir auffallen? Ja. Also Airbus Defense, die kenne ich dort.
Ja, also wir haben ungefähr ein Dutzend größere Firmen.
Ja.
Airbus, früher Dornier, dann MTU.
Panzer.
In der Zwischenzeit Rolls-Royce, Motoren weltweit, das ist sicherlich der größte. Dann Zahnradwerke Friedrichshafen, ZF. Dann Lieper kennen Sie alle von Baumaschinen, von Kühlschränken, aber ist einer der größten, auch der großen Rüstungsfirmen. Diehl natürlich in Überlingen, für mich die zweittödlichste Rüstungsbetrieb in der Bundesrepublik. Nach Kresslin sagt der Heckler & Koch ist die tödlichste, aber dann würde ich sagen, kommt Diehl gleich.
Was bauen die?
Ja, die bauen alles, was mit Raketen zu tun hat, also mit Luft, Luftboden und alles, was in der Tradition liegt, also Raketenbau. Ja. Und dann geht's weiter, diese vielen kleinen Elektronik. Wir haben ja auch mit in unserem Plan, in unserem Fokus auf die Schweizer Seite. Mhm. Da gibt's ja auch ganz ordentlich. Die Schweiz ist ja bekannt als gute Geschäftsleute, die keine Skrupel haben vor nichts. Ja.
Die präzise Produkte herstellen. Präzise, genau.
Ja. Und eben in der Rüstung auch. Da ist natürlich viel Geld mit zu verdienen. Wobei viele, die alten klassischen Schweizer Rüstungsbetriebe in der Zwischenzeit zum Großteil in deutscher Hand sind. Ja, das ist auch so eine Konzentration geschehen in den letzten 20 Jahren. Das ist das Gleiche in der Schweiz. Das Einzige, wo wir noch nichts gefunden haben, ist in Vorarlberg, also auf österreichischer Seite.
Mhm. Deutschland ist inzwischen zum drittgrößten Rüstungshersteller und Exporteur der Welt wieder aufgestiegen. Und das mit diesen beiden Kriegen im Kreuz. Hätten Sie das für möglich gehalten? Sie kommen ja aus einer Familie, die aus einer Gegend kommt, die nicht mehr zu Deutschland gehört aufgrund des Krieges. Also ja. Können Sie gleich mal sagen, aber wenn man sich das jetzt anschaut, drittgrößter Rüstungsexporteur, wie gehen Sie denn damit um?
Ja, das ist natürlich schon bedenklich, wenn man unsere Geschichte, unsere kriegerische Geschichte anschaut, ja. Aber es ist natürlich in der damaligen Zeit unheimliche Kapazitäten entstanden, ja, die ja, obwohl sie zerstört waren, weiter geschlummert haben. Und so wie es am Bodensee, obwohl Friedrichshafen war ja dem Boden platt gemacht, ja, mit über 1000 Toten, die Zwangsarbeiter hat man natürlich gar nicht mitgezählt. Und da gab es ja jede Menge, ja. Mhm. Und das Potenzial war da. Und so wie man wieder bauen durfte, dann sind die ganzen Mannschaften wieder gekommen und haben sich geschart und sind zu den alten Firmen gegangen und haben kräftig aufgebaut und wieder weitergemacht, dort, wo sie aufgehört haben.
Mhm. Heute haben wir knapp 7000 Menschen in Lohn und Brot in der Bodenseeregion, die dort Wehrtechnik, Verteidigungsprodukte herstellen, mit denen man aber Krieg führt. Und was man immer vergisst, in allen Prospekten wird etwas nicht erwähnt, hier bauen Menschen Maschinen, um andere Menschen umzubringen. Ja. Dafür ist es, damit wird sonst nichts gemacht. Das ist ein klassisches Menschzerstörungsprodukt, was hier hergestellt wird. Es gibt aber eine alte Tradition, ist also jetzt gar nicht so neu, Sie haben es angeregt, also Graf Zeppelin, die großen Zeppeline, schöne Fahrzeuge. Ja. Diese Tradition, auf die wird aufgebaut. Was hat Zeppelin denn damals in der Bodenseeregion erreicht, dass man da heute drauf aufbauen kann?
Ja, Zeppelin ist der Urvater des Ganzen. Zeppelin hat schon vor der Jahrhundertwende, im 20. Jahrhundert, ja angefangen mit Zeppelin zu bauen. Mhm. Es gab ja vorher schon Zeppeline in Frankreich und überall ist experimentiert worden. Ja. Und Zeppelin hat das aufgegriffen und hartnäckig weitergeführt. Also der erste Zeppelin flog 1900. Zeppelin ist an den Bodensee gekommen, nach Friedrichshafen und mit dem Zeppelin, der musste ja angetrieben werden, also man brauchte Motoren. Dann hat Zeppelin den Maybach, hat mit den Maybach-Brüdern in Bissingen an der Enz diese Motorenfirma gegründet und hat die 1912 ist sie nach Friedrichshafen gekommen. Dann hat man natürlich Transmissionswellen, Getriebe und sowas gebraucht. Ja. Man muss ja die waren ja Zeppelin, die hatten ja Propeller und mussten gesteuert werden. Und dann hat man die Zahnradwerke Friedrichshafen gegründet. Während des Ersten Weltkriegs. Ja. Und so kam eins ums andere, genauso wie Dorni, ehemals Konstrukteur war bei Zeppelin, der dann auch sich um den Flugzeugbau gekümmert hat. Es gab sogar schon vorher ein Flugzeugwerk parallel zu Zeppelin im Ersten Weltkrieg. Und so hat sich das entwickelt. Was wenig bekannt ist, ist, dass Zeppelin während des Ersten Weltkriegs 88 reine Militär-Zeppeline gebaut haben für das Heer und die Marine. Die, zum Beispiel die Heereszeppeline, die haben über England über 200 Tonnen Bomben abgeschmissen. Ja. Mhm. Also die waren ja damals gefürchtet, diese riesen Zigarren da am Himmel.
Hohe Nutzlasten von A nach B transportieren konnten.
Und der Vorteil war eben, dass die Zeppeline höher fliegen konnten, als die Flugzeuge und die vom Boden her schießen konnten. Ja. Und deshalb waren die noch, aber während des Krieges, als die Franzosen waren da führend mit dem Flugzeugbau, die haben sie dann natürlich leicht runtergeholt.
Genau, und dann waren die auch nicht so wendig und dann war eben diese Zeit vorbei.
Das war so diese Gründungsphase, eins ums andere, ist da entstanden. Ja.
Von daher war natürlich Friedrichshafen auch Kriegsziel, als man die Rüstungsindustrie kaputt machen wollte, ist man nicht nur in den Port geflogen, sondern dort eben auch. Haben Sie dieses Friedrichshafen noch in Erinnerung, was zerbombt war?
Eigentlich nicht, kenne ich nur von Bildern.
So. Mhm. Ja. Was war da noch übrig?
Nicht viel. Also die Innenstadt, alles, die Werke, natürlich alles zerbombt. Die konnten ja lange nicht mit den Bombern dahin fliegen über Deutschland. Die kamen ja so von England, wie sie dann von Holland oder Frankreich, da haben sie dann erreicht, das Friedrichshafen. Mhm. Ja. Mhm. Und es wird überall erzählt natürlich von diesen Bombardements, vom Fenderrücken da, also von dem Gebirge rundum, von den Höhepunkten, konnte man das natürlich sehen. Das war wie ein großes Feuerwerk. Ja. Mhm. Also die Leute erzählen da heute noch so. Und die angeschossenen Flieger, die haben dann immer versucht, in die Schweiz rüberzukommen und sind dann in den Bodensee runter oder so. Also das war richtig, richtig Kriegsspiel. Also für die Zuschauer natürlich eher Kriegsspiele von außen, aber für die Bevölkerung dort in Friedrichshafen natürlich todernst. Ja.
Gibt es heute noch Denkmäler, die darauf hinweisen?
Kaum. Wir haben den Charlie Schweizer, der da sehr aktiv ist, so als Heimatforscher, und diese dunkle Seite aufarbeitet, gerade mit Zwangsarbeitern und so. Es gibt dann andere noch. in Überlingen. Es gibt, der Zeppelin ist natürlich allgegenwärtig, hat dann überall seine Büste, seinen Kopf.
Die hat ja auch ein positives Image. Die Leute verbinden diese eleganten Flugzeuge. Oder
später kam,
ja,
das sind wo er dann gar nicht mehr dabei ist. Ja. Er ist ja, 1917 gestorben. Ja. Ja. Mhm. Das haben dann seine Nachfolger, die dann Banker waren und das richtig verstanden haben zu vermarkten. Mhm.
Wir blenden jetzt auch mal Ihren Flyer ein. Da kann man ja auch sehen, dass Sie was von Marketing verstehen. Da steht nämlich drüber eine etwas andere Heimatkunde. Uns ist dieser Flyer in die Hand gedrückt worden bei einer Veranstaltung in Süddeutschland, bei einem Buchstand. Wenn Sie damit rausgehen und Sie gehen ja auch in Fußgängerzonen, wie reagieren denn die Menschen? Sie müssen damit rechnen, dass Sie auf Leute treffen, die entweder in so einem Rüstungsbetrieb arbeiten oder jemanden kennen. Also Papi arbeitet da, ja, und Sie treffen dann auf die Frau oder die Kinder. Wir sagen ja, hurra, Herr Höfler, schön, dass Sie uns darauf aufmerksam machen. Oder sagen Leute, was, die arbeiten, so viele Menschen hier in der Rüstung. Wie ist es denn? Weiß man Bescheid? Begegnet man ihnen positiv? Wie ist das?
Ja. Also wir gehen schon auf die Straße nach Möglichkeit. Wir gehen auch vor die Firmen, wir demonstrieren dort und verteilen, haben natürlich diese Karte im Großformat, die wir mit uns führen. Das ist so der Augenaufmacher. Und die kommen natürlich. Viele sind entsetzt, wenn sie sehen, was da an Rüstungspotenzial um den Bodensee herum ist. Dieser Bodensee, diese Zone ist ja das größte Rüstungscluster in Deutschland. Ja,
also das wissen die wenigsten Leute.
Das wissen die wenigsten. Und die Firmen sind ja alle sauber, von außen schön geweißelt, mit einem Zaun drum. Es ist kein Krach, es ist keine stinkende Kamine. Und die kriegen das gar nicht mit. Auch viele, die dort arbeiten, die kriegen nicht mit, so was in der Umgebung ist. Also wenn die Unbelasteten das sehen, die sind mehr oder weniger entsetzt. Die Leute, die dort arbeiten, die kommen mehr oder weniger scheu. Man muss ja immer gucken, ist da jemand, der mich da sieht, an dem Stand? Das könnte mir ja irgendwie zum Nachteil gereichen. Die Flyer werden angenommen, werden sehr gerne angenommen, werden sehr gelobt auch. Ja, und dann entstehen auch interessante Gespräche, ja. Wir werden beschimpft auch immer wieder, klar. Von manchmal, ohne dass die Leute, wenn sie das transparent sehen, ja, dass dann gleich eine Schimpfkanonade losgeht.
Was sind da so die Standardargumente?
Eigentlich primitives Zeug, ja.
Und aber auch dann immer, wenn wir es nicht machen, machen es andere, oder?
Das sind dann die Geschichten, wenn man dann enger reinkommt, dann kommen diese Frage, ja. Und man kann mit allem töten und so, mit dem Messer auch und so weiter. Aber da haben die Argumente, die haben wir in der Zwischenzeit, also unser Kernwerk ist ja die Homepage, ja. Die waffenvombodensee.de. Ja. Und da drin fassen wir natürlich alles auf an Argumenten. Und da ist auch sind auch die ganzen Argumente, die so kommen. Wenn wir es nicht machen, machen es die andere. Und wir brauchen auch die Polizei oder wir brauchen anderswo Waffen und so weiter. Und Kriege hat es schon immer gegeben. Also das ist relativ überschaubar, diese Argumente. Und sie sind auch leicht zu entkräften, ja. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass die Leute da sich weiter nicht drauf eingehen, ja. Sie lassen sich auf keine ernsthafte Diskussion ein, sondern sie kotzen sich aus und dann gehen sie weiter. Also dieser eine Bereich. Und die anderen, die, ja, sind mehr oder weniger entsetzt. Wir hoffen natürlich da, dass daraus Initiativen entstehen, ja, dass die Leute sich sagen, ja, da muss man doch was machen. Das wäre eine gesunde Reaktion. Mhm. Aber es bleibt meist bei irgendwelchen Entsetzen und dann, ja, wir warten ja auch immer auf die Whistleblower aus den Firmen, ja. Die wünschen wir uns. Da ist bis auf eine kleine Sache ist da bis jetzt noch nichts gekommen. Mhm. Weil wir recherchieren ja nur in den öffentlich zugänglichen Quellen, ja. Also wir die in den, natürlich in den Homepages der Firmen. Sehr ergiebig sind die Messeauftritte und die Informationen, die Messekataloge, weil da und die, wenn wir da auch drankommen, die Videos, die wir da kriegen, weil da wird richtig gebombt und richtig geschossen, da kracht's und fetz wie in einem richtigen Krimi oder sonst wie.
Ja, man muss es ja entsprechend präsentieren, weil es gibt eine hohe Konkurrenz. Ja. Und wer da den besten Auftritt hat, der kann vielleicht auch den Kunden, der das alles ja nur anweist und selbst nicht in der Front mitstirbt, der sagt dann, das eine schöne Präsentation, das probiere ich doch mal aus, was können Sie mir denn da bieten? Ja.
So. Daheim wird so geredet, das ist Verteidigung und das ist ordentliche Jobs alles und da kann man eben das wirklich so sehen. Ja.
Würden Sie sich als Rüstungsgegner bezeichnen?
Schon, ja.
Also Sie sind gegen diese Technik, die da produziert wird am Bodensee. Sie würden gerne, dass die Menschen dort etwas anders herstellen.
Man kommt sicherlich nicht ohne gewisse Zwangsmittel, Pistolen, Gewehre aus. Wir haben sicher, die Sicherheitsbehörden, Polizei oder sowas. Es gibt Verbrechen in der Welt, man muss darauf gewappnet sein. Die Schweiz hat auch bewiesen, man muss auch wehrhaft sein, wenn man mal guckt, wie Kriege entstehen. Kann es natürlich auch sein, dass Wehrlosigkeit, ja.
Als Einladung
dienen. Also das hat es ja schon alles gegeben. Ja, also wenn man sich da mal mit beschäftigt. Die Schweiz ist uns ja ein Vorbild mit so einer Heimwehr, ja, dass jeder seine Gewehr und seine Sachen zu Hause hat. Und wenn die gerufen werden, dann sind sie da. Und die Schweizer sind ja oft auch von den Habsburgern angegriffen worden. Da gab es ja heftige Schlachten im Rheintal. Und so haben sie ihre Unabhängigkeit bewahrt. Mhm. Und so steht es ja auch in unserem Grundgesetz, ja, nach dem Krieg, ja, diese Formulierung.
Das heißt, um es klar festzusuchen, Sie haben überhaupt kein Problem damit, wenn man Waffen hat, so wie nach dem Schweizer Modell, um sich zu verteidigen, aber als zu rein defensiven Zwecken, wenn man aber anfängt, schweres Gerät zu verkaufen, zu exportieren, ja, wo man aber genau weiß, dass die es kaufen, es auch anwenden, um damit andere Dinge zu tun, die eben nicht defensiv sind, dann haben Sie ein Problem damit.
Natürlich. Mhm. Viel sind ja reine Angriffswaffen, ja.
Sie waren selber lange im Maschinenbau, sind Maschinenbauingenieur.
Ja.
Das heißt, Sie haben irgendwann mal aufgehört damit und kennen sich aus mit der Materie und haben quasi die Ansicht gewechselt. Können Sie mal sagen, warum sind Sie denn Maschinenbauingenieur geworden, wenn man Sie heute so erlebt? Ich weiß, Sie sind auch ein Flugzeugnarr. Ja. Wie ging das los, wo Sie noch dabei waren? Wie war denn das?
Also ich bin als Bub schon, haben mich Flugzeuge fasziniert. Also das Brummen am Himmel ist heute noch so, wenn da irgendwo was zischt oder brummt, dann muss ich gucken und höre nicht früher auf, bis ich es gesehen habe, was es ist. Ja, und wenn es nur ein kleiner Punkt oben ist, komisch, ist halt in den Genen irgendwie drin. Ich bin dann auch früh, weil keine andere Möglichkeit zunächst war, früh zur Bundeswehr gegangen, obwohl in der Familie keine Soldatentradition ist und auch kein Militarismus, also völlig amilitärisch Staat ist.
Sie kommen aber aus einer vertriebenen Familie, Schlesien, mit alle rüber, keine Toten, glaube ich,
in der Familie. Keine Toten,
Glück gehabt.
Auch keine Soldaten, wie gesagt, in der Familie, und also in der engen Familie, und auch keine Hasstradition, auch keinen Hass gegen Russen, so nach den Schilderungen meiner Mutter, und also wir waren relativ unbelastet. Aber
Vater hatte einen Molkereibetrieb, haben die Russen eher versorgt, und dann sind sie nach Hessen, glaube ich, zuerst, oder? Damals, als sie weg sind.
Wir sind erst nach Unterfranken und dann nach Hessen, und da bin ich dann auch aufgewachsen in ein Meer von amerikanischen Soldaten. Also da war schon einiges los. Rock'n'Roll, Zeit des Rock'n'Rolls und so weiter. Also da war einiges los. Mhm. Dann, weil die einzige Möglichkeit, zunächst einmal an Flugzeuge heranzukommen, aus meiner damaligen Situation, war, zur Luftwaffe zu gehen. Und ich habe mich dann auf 4 Jahre verpflichtet, war die übliche Grundausbildung, dann nach ins Allgäu gekommen, auf den Fliegerhorst, so diese Geschichte. Aber das Soldatische war dann sehr schnell abgehakt. Ich war dann in der Wartungsstaffel in dem Bereich, habe die Lehrgänge alles gemacht, habe auch mal diesen Idiotentest zum Piloten hingemacht. Aber das hat nicht so funktioniert. Es war auch nicht so richtig auf dem Schirm drauf.
Sie wollten einfach mit diesen Maschinen zu tun haben?
Ich wollte an die Flugzeuge dran und drin. Und ich saß ja auch manchmal drin und habe so Testläufe gemacht. Und da hast du ein bisschen den Power auch und diese ganze Technik. Ist schon faszinierend. Es ist eine faszinierende Technik.
Damit kriegt man ja auch immer die nächste Generation, vor allem Jungs, ne, weil es einfach, die Maschinen machen Spaß.
Ja, ich meine, die Bundeswehr geht hier raus, macht ja solche öffentliche Messen auch und da klettern überall die Jungs rum. Das ist faszinierend.
Ja. Sie beobachten auch hier die Rekruten, also Wir dienen Deutschland, da geht man ja auch auf die Art und Weise. Grundausbildung ist das nicht ganz so, aber dass man eben über die Technik Begeisterung holt. Ne?
Die Bundeswehr geht schon auch, die hat ja das Privileg, an die Schulen zu gehen. Ja, da haben wir auch schon gestritten mit diesen Jugendoffizieren. Ganz interessante Sache. Also die haben wirklich privilegierten Zugang. Keine andere Initiative hat dazu. Wir haben immer versucht, da mit reinzukommen. Ich habe auch schon sehr gestritten mit in Lindau, mit den Lehrerinnen, die das schon wiederholt gemacht hat, weil wir gesagt haben, ja, wenn die kommen, ladet uns doch auch ein. Das wäre doch eine interessante Diskussion. Ja. Wir haben an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten auch schon diese Diskussion gehabt. Also wir gucken da immer, dass wir auch in Berührung mit den Leuten kommen. Ja, ich habe dann 4 Jahre meine Luftwaffe gemacht. Dann war auch genug des Militärs, habe dann erst den Maschinenbau studiert, habe dann wollte wieder natürlich in Flugzeugbau, aber irgendwie zu einer Luftfahrtgesellschaft, irgendwie eine, es gab ja damals noch, war die deutsche Flugzeugindustrie noch sehr zersplittert, da gab es Dornier, MBB und so weiter, gab es vielleicht noch 4, 5 Flugzeuggesellschaften. Aber ich bin 67 damals, war so eine richtige Konjunkturdelle. Also ich habe da nichts gekriegt und habe dann an Liebherr geschrieben, also die kannte ich ja von Hydraulikbagger und von Hydraulik verstand ich was und habe dann Antwort gekriegt von dem entsprechenden Luftfahrtbetrieb Liebherr im Allgäu und die haben mich sofort genommen, dort in habe ich in der Entwicklung angefangen. Mhm.
Haben Sie sehr lange bei Liebherr gearbeitet?
Ich war fast 15 Jahre da. Mhm. Und es war spannend. Ich habe eine gewisse Karriere gemacht und bin in Ämtern überall rum. Also das war schon spannend. Aber ich habe dann die Friedensbewegung miterlebt. Also es ist dann mehreres parallel gelaufen. Ich habe damals 72 diesen Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums.
Das war so ein bisschen ein Auslöser.
Das war ein Auslöser, was die Umwelt, was die gesamte Weltsituation betroffen hat. Und dann waren ja die großen in den 80er Jahren die NATO-Nachrüstung, die großen Friedensbewegungen. Da bin ich dann so richtig reingewachsen. Ja.
Das hatte dann auch sehr schnell was damit zu tun. Die Anti-AKW-Bewegung, da waren Sie, glaube ich, auch dabei. Ich
war zweimal abgeräumt worden in Wackersdorf, war mal im Knast auch kurzzeitig. Also ich habe schon meine Orden mehr verdient in der Beziehung.
Wie kam das denn an, wo Sie auf der einen Seite sehr, Sie haben ja auch Kinder, sehr solide, als Ingenieur und dann gehen Sie auf solche Demos und haben Vollkontakt mit der Staatsmacht und so weiter. Dann Frieden, das war ja die Anfangszeit der Grünen, waren Sie auch dabei.
Ich habe die Grünen mitgegründet, 79 im Allgäu, ja.
Ja, und da war man dann, das geht doch nach drüben, hieß es ja damals noch. Ja, wie hat das zusammengepasst, wie, wenn Sie das zu Hause erklären mussten? Oder haben Sie es gar nicht erklärt?
Daheim war das kein Problem. Mhm. Die haben auch nicht wirklich gewusst, also meine Frau hat ja nicht wirklich gewusst, was wir da produzieren, ja. Mhm. Die hat sich um die Familie gekümmert, so in dem klassischen Weise. Und ja, ich war daheim, habe versucht, ein guter Vater zu sein. Das hat man ganz gut getrennt, ja. Mhm. Deshalb kann ich da auch gut mitreden, ja. Mhm. Was so für die Insider, ich verstehe. Ich bin durch diese Historie natürlich, kann ich gut mitreden, wenn es wenn es um diese Diskussion geht und die klassischen Argumente kommen, ja, wir, Rüstung muss sein und es gibt keine Alternativen dazu, ja.
Da widersprechen Sie. Sie müssen die Alternativen selbst ja nicht nennen, das haben Sie im Vorgespräch auch gesagt. Ja. Sie müssen diesen üblichen Verdächtigen nicht ein Gegenangebot machen, denn es gibt in der Region eine Menge Jobs, die man haben könnte. Ja. Man müsste vielleicht umziehen.
Ja.
Ja. Können Sie mal erklären? Also
wir haben seit Jahrzehnten südlich der Donau, also vom Lech bis in Schwarzwald rein, bis hoch nach Aalen, da über die Donau sogar, haben wir Arbeitslosenraten zwischen 2 und 3,5%. Wir haben Vollbeschäftigung. Also es werden Facharbeiter und Fachingenieure gesucht, gerade im Maschinenbau, jede Menge. Nur man musste vielleicht in eine weniger attraktive Gegend umziehen. Man kann vielleicht nicht sein Boot im See so in greifbarer Nähe haben. Man hat nicht das wunderschöne Panorama. Man wird vielleicht auch nicht so gut bezahlt und so weiter. Fliegt nicht so international in der Gegend rum. Ja, das ist ja bei den Firmen so üblich. Die sind ja alle heutzutage international vernetzt. Ja.
Also das heißt...
Es wäre so ein gewisser Rückschritt vielleicht, würde das empfunden. Ja.
Also es gibt Alternativen, man muss sich nur mal bequemen.
Die liegen auf dem Tisch, ja. Hm.
Ja, ja. Okay, ja, ja. Wenn Sie in der Fußgängerzone so argumentieren, wie kommt man Ihnen denn dann entgegen? Ja, richtig, Herr Höfler, Sie haben völlig recht. Oder was?
Ja, die würden sagen, ja, meine Kinder sind in der Schule hier gerade, ich habe gerade ein Haus gebaut und so weiter. Die ganzen Argumente, ja. Und
wann kippte das bei Ihnen, dass Sie hinterfragt haben, in welcher Industrie Sie auch arbeiten? Weil Sie sind ja heute nicht mehr da. Sie sind pensioniert inzwischen, aber sind extrem aktiv auf anderem Gebiet, aber eben, wo Sie damals schon angefangen haben. Aber wann fing es an, dass Sie gemerkt haben, okay, ich kann auch da gar nicht mehr zurück, ich muss da aufhören?
Also ich habe schon in den 70er Jahren, während ich noch in der Rüstung war, schon diese alternativen Energien, also Maschinenbauer, versteht man ja da ein bisschen was davon, da habe ich mich sehr interessiert. Also ich habe schon in der zweiten 70er-Hälfte bin ich schon öfters am Wochenende nach Freiburg gefahren. Da gab es so eine Studenteninitiative, da haben wir mit Biogas experimentiert, haben sie auf Schrottplätzen Fermenter geschweißt und so weiter. Also da bin ich schon rausgewachsen. Also das, und ich bin, muss auch sagen, ich bin so ein Typ, der in die Selbstständigkeit münden muss, ja. Die 15 Jahre, fast 15 Jahre waren genug, übergenug, ja. Mhm. Und umso größer ein Betrieb ist, umso enger wird man immer auch eingebunden und berichtspflichtig. Und da ist so viel Ineffizienz auch drin. Mhm. So war das dann, so bin ich dann da, habe ich mich eigentlich rausentwickelt zur Selbstständigkeit mit in die alternative Energiebranche.
Und dann
81 die also 80, 81 dann habe ich die Konsequenzen gezogen und habe gekündigt und habe mich selbstständig gemacht.
Würden Sie das nochmal tun?
Auf jeden Fall. Ich habe viel Geld reingebuttert, habe wenig verdient, aber habe gut gelebt und gut entlastet gelebt. Mhm. Und habe tolle Leute kennengelernt natürlich in diesem Bereich.
Vielleicht können Sie auch mal denen sagen, die noch in diesen Betrieben arbeiten und da weisungsbefugt arbeiten und sagen, ja, die Sicherheit, dass ich mir selber was einfallen lassen, auch was die Vermarktung angeht. Jetzt haben Sie das dann selber gemacht. Was ist der Benefit, wo Sie sagen, auch wenn man vielleicht weniger Geld bekommt, fühlt sich das Leben anders an?
Ja, selbstbestimmtes Leben habe ich geführt, ja. Ich war natürlich auch abhängig von Käufern meiner Produkte, aber das war eine ganz andere Sache, ja. Ich konnte entscheiden, heute früh mache ich was anders, ja. Ich verschiebe einen Termin, ja. Und es ist also ganz, also der Unterschied ist eben, hier bin ich fremdbestimmt, hier bin ich eigenbestimmt, ja.
Die Zeit, als Sie sich damit alternativen Energien beschäftigt haben, das war ja auch die Gründungsphase oder gerade der steile Weg nach oben für die Grünen. Wenn Sie heute die Grünen angucken, Grün sind ja gerade in der Region, aus der Sie kommen, Stuttgart und so, ist ja alles wahnsinnig populär immer noch. Ja. Können Sie mir das erklären? Ich meine, die Grünen von damals und die Grünen von heute, die unterscheiden sich ja schon.
Also es war ja damals so in den ganzen Protestbewegungen, das Naturschutz war, man hat ja Straßen überall hingebaut, man hat alles mögliche Unfug gemacht, die Atomkraftwerke, hat Speicher bei uns gebaut, um Atomkraftwerke bei Niedrigwasser mit Wasser zu versorgen und so weiter. Als es gab, und dann die Friedensbewegung, ja, die damals, Sie erinnern sich an die NATO-Nachrüstung, das war ja eine heiße Phase, ja, war ja wirklich spitz auf Knopf hat es da zum Teil gestanden. Und das hat mich sehr bewegt. Da war ich auch überall aktiv. Linke Ostermärsche und so weiter. Und da hat man dann irgendwo, viele Leute haben gesagt, wir wollen nicht immer hinterherrennen und den Schrott zusammenklauben, den die anderen hinterlassen. Ja, wir müssen vorne mitmischen. Und das war ja der Gründungsimpuls der Grünen. Dass man gesagt hat, jetzt, wir wollen in die Politik einsteigen, um vieles zu verhindern. Und da war das ganze Programm, wir erinnern uns an Petra Kelly, die Galionsfigur, also wirklich richtig massiv antimilitaristisch, ja. Und das, wenn ich mir das heute alles anschaue, ja, ich habe nie politische Ämter angestrebt, also ich habe die Grünen, um das noch zu vervollständigen, 1979 schon im Allgäu mit gegründet, habe die jahrelang auch durchgeschleppt. Wir haben zweistellige Wahlergebnisse immer gehabt, aber kein Personal. Es ist ja heute, glaube ich, ähnlich noch. Vielleicht heute sind Posten zu ergattern, heute geht es vielleicht ein bisschen leichter. Und so habe ich die immer im Vorstand damit durchgezogen. Ich war dann von 2002 bis 2006, oder es geht ja immer 6 Jahre, aber 2008 so war ich mal im Kreistag. Und da kam dann die Privatisierungsphase. Das ist ja meine zweite Baustelle ist ja Attac. Und
da passiert ja auch nicht mehr so viel.
Naja, es geht mir, aber das prickelnde Anfangselement ist natürlich draußen. Das haben ja alle Bewegungen so in sich. Auf jeden Fall sollte das privatisiert werden, auch unser Kreiskrankenhaus, ruckzuck weg, das macht miese jedes Jahr. Also wenn ein Investor, da kam ja die Investor-Begriff dann hoch, ja. Wenn einer kommt, weg damit. Ja. Und da haben mich meine grünen Schwestern und Brüder völlig sitzen lassen. Ja. Also unter 60 Kreisräten war ich der Einzige, der da wirklich massiv dagegen gebackert hat, mit guter Rückenunterstützung, qualifizierter Rückenunterstützung, auch von höherer Seite. Aber das hat leider nicht gewirkt.
Wenn Sie sich die Grünen heute so anschauen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen grüne Spitzen getroffen vor der russischen Botschaft, die da demonstriert haben, allerdings meiner Meinung nach ein bisschen zu spät und zu einseitig. Was ist denn aus den Grünen geworden? Können Sie das mal denen erklären, die die Grünen heute so kennen? Waren die früher anders? Was war anders an denen?
Ach, total anders. Das war eine revolutionäre Zelle. Das waren ja alles die Aktivisten, die in diesen verschiedenen Bewegungen waren. Ob das jetzt mehr Liberale waren oder die Fundis, gab es ja die Kämpfe zwischen Fundis und Realos und so weiter. Das war eine lebendige Masse, ja. Natürlich äußerst schwierig, das Ganze zu handeln, aber es waren, man wollte wirklich einen Systemwechsel. Man wollte weg von diesen eingefahrenen Postenschachereien und diese ganzen, man wollte eine andere Politik für die Menschen machen, Frieden, ja.
Das war die Friedenspartei, die Sonnenblume, also natürlich. Das war das erste, neben dem Umweltschutz, Frieden,
Ja. Und die Sonnenblume als Wahrzeichen und so weiter, das ist heute alles gewinnt. Und in diesem Zusammenhang, um mit dieser Krankenhausprivatisierung mal aufzuzeigen, dass das nicht ein lokales Problem ist, sondern dass das ein globales Problem ist.
Public-Private-Partnership, wie sich das so neudeutsch
immer denkt. Ja, oder öffentlich-private Partnerschaft.
Ja, genau.
Und solche Dinge. Und da habe ich mich mit Attac schon vorher beschäftigt, in Österreich drüben, in Vorarlberg, gab es schon so eine Gruppe, die haben dann auch dieses GATS, diese Freihandelsgeschichten und so, schon bearbeitet. Und da habe ich dann die Attac gegründet und mit Unterstützung der Vorarlberger wollten wir dann den Grünen mal darstellen, was da für neue Entwicklungen laufen. Das hat die gar nicht interessiert. Und so sind sie mir abhanden gekommen.
Ja. Was mögen Sie an den Grünen heute noch? Oder also gibt es etwas, wo Sie sagen, da kann man noch drauf aufbauen und das ist heute letztendlich so eine Partei wie jede andere auch?
Also es gibt sicherlich, also ich sehe jetzt die Menschen, die dort engagiert sind.
Ja, also lokal, vor Ort, Kreisklasse.
Ja.
Das ist immer
weiter
noch,
höher gehe ich nicht.
Ja.
Und das gibt nette Leute, die auch bei uns mitarbeiten und je nachdem hat man mehr oder weniger enge persönliche Beziehungen. Ich respektiere die als Menschen, aber von der grünen Idee und Politik, da beschäftige ich mich heute gar nicht mehr mit. Weil das ist für mich passé, wenn ich sehe, auch was in Stuttgart 21 da passiert ist, dass die Grünen noch vorher in den Verhandlungen mit waren, mit Geisler und alle gehofft haben, jetzt passiert was. Und die Grünen, die Bürgerschaft da so im Stich gelassen haben und weggetaucht sind, noch nicht mal erklärt haben, warum sie jetzt anders handeln. Mhm. Und ich habe ja da viele Bekannte da in Stuttgart. Die leiden da ja richtig drunter.
Was war denn für Sie die Zäsur, wo Sie gemerkt haben, jetzt sind die Grünen etabliert, möglicherweise auch unterwandert und da werden jetzt Köpfe eingekauft und zwangsumarmt, wo Sie ja Kurs sich doch dann sehr ändert. Was war für Sie das Schlüsseldatum? Gab es eine Person oder wo Sie
sagen, hier vielleicht? Eigentlich nicht. Ich bin natürlich politinteressiert und kriege ja auch aus dem grünen Bereich so Nachrichten übers Internet. Und ich sehe auch das Personal, das Neue jetzt bei uns so in der Region, was sich da alles bewirbt und aus welchen, gerade auch im Land, ich bin zwar noch in Bayern, aber nah an der württembergischen Grenze, die Leute, die da das Personal, also es hat sich kolossal geändert. Das sind natürlich auch Karrieristen wie anderswo, aber ich beschäftige mich nicht weiter mit. Wir haben natürlich immer wieder Berührungspunkte, ich versuche objektiv zu sein, wo sie recht haben, haben sie recht. Und sie nicht mies, will sie auch nicht mies machen, aber ich halte auch nicht mit meiner Meinung hinterm Berg.
Lassen Sie uns nochmal zurückspringen in das Jahr, wo die Hochzeit auch war von Doppelbeschluss, Nachrüstung, Friedensbewegung, Umweltschutz, wo sie Dinge zusammen, also nach dem Motto, hier läuft etwas sowas aus dem Ruder, das tut dem Planeten auf keinem Gebiet gut. Dann hatten wir, die Mauer steht noch, dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Damit rechnet keiner, dass die Mauer 89 dann umfällt.
Ja, ja.
Und 10 Jahre später sind wir mit Rot-Grün im ersten völkerrechtswidrigen Krieg, also ohne UN-Mandat und bombardieren Jugoslawien.
Ja.
Was hat das Ihnen ausgelöst? Wissen Sie, also frage ich mal, Sie wissen ja bestimmt, wo Sie am 11. September waren. Wo waren Sie denn, als das passiert ist? Als Joschka Fischer sich bei dem speziellen Parteitag hingestellt hat und mit Auschwitz argumentiert hat, um für einen Krieg zu werben.
Das weiß ich noch ganz genau. Da waren wir in Possing am Starnberger See. Und haben ein Blockheizkraftwerk in der Jugendherberge gebaut und haben eine Pause gemacht, sind in die Bahnhofskiosk da rein, was kurz zu essen. Und da lief der Fernseher, ein paar Bierdümpel saßen da und haben geguckt. Und da sah man, wie das zweite Flugzeug da in den Turm rein ist. Und die haben da kaum reagiert. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Ist das ein Film oder was? Konnte man gar nicht glauben. Und die haben dann so locker, das scheint so zu sein. Und das war völlig, also ich konnte es ich war da momentan überfordert mit sowas. Ja.
Die Welt hat sich ja seither verändert.
Kolossal. Mhm.
Also der War on Terror, der hat ja dann auch mit der Region zu tun. Da boomt ja das Geschäft. Ja. Also die amerikanische Rüstungsindustrie boomt auch, aber eben nicht nur, sondern das ist halt eine Sogwirkung.
Ja.
So, aber nochmal zurück. Mauerfall, da wissen Sie auch, wo Sie waren?
Das weiß ich nicht mehr so spontan.
Mhm. Nee. Okay, und in dem Moment, können Sie sich noch erinnern, als auf dem Grünen Parteitag gesagt wurde, wir müssen da in Jugoslawien bombardieren, um Schlimmeres zu verhindern. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
Also ich war, Fischer hat da mal so eine, irgendwo was geschrieben. Da war ich ambivalent, weil es ist natürlich immer so die Frage, kann ich zusehen, wie in der Nachbarschaft gemordet wird, ja, also offensichtlich ja auch Massenmorde geschehen sind. Und da bin ich heute irgendwie noch ambivalent, ja, muss ich unterstützen, muss ich eingreifen. Mhm. Das andere ist natürlich die völkerrechtliche Geschichte und das staatsrechtliche. Mhm. Also ich kann mir es nicht so leicht machen wie manche, die da sagen, schwarz oder weiß. Ja.
Es gab ja später einen Film in ARD und oder auch ZDF, weil es gab zwei Filme, die ähnlich hießen. Einmal war es eben der Jugoslawienkrieg, einmal war es der Irakkrieg, hatten beide denselben Titel. Ja. Es begann mit einer Lüge. Das lief ja damals über alle Kanäle, warum man das eben machen muss. Und wenn man nur diese Quelle hatte, das Netz war noch nicht so stark, dann blieb einem wenig übrig, zu sagen, ja, da kann man nicht zugucken. Ja. Aber diese ganze Geschichte mit Hufeisenplan, was damals, das stellte sich ja später als frei erfunden heraus. Und da wurde ja sogar ein eigenes Headquarter unter Scharping betrieben, um dann eben die Leute mit diesen Informationen, die aber einfach erfunden waren, so ähnlich wie die Brutkastenlüge später im Irak.
Ja.
Ihr Verhältnis damals zu den Medien, war das denn anders als heute?
Natürlich. Also ich war schon immer relativ kritisch. Also ich hab auch immer mehrere Medienquellen mir angeguckt. Aber heute sind dann natürlich die Mainstream-Medien. Ich gucke keine Nachrichtensendung mehr. Ich kann nicht Sendungen wie Anne Will oder sowas gucken. Wenn da sechs Leute da rumsitzen und sollen in anderthalb Stunden, wollen die was sagen, ja? Also das ist mir so zuwider. Und ich bin oft, komme ich in Clinch, gerade mit meiner Partnerin so, die so ganz scharf auf die Sendung war und immer gedacht hat, sie kann da jetzt die Leute irgendwie etwas näher kennenlernen. Sie kann da was schließen auf das Wesen und den Charakter der Leute. Also da bin ich, denke ich, da bin ich weit von entfernt, weil das ist ja alles Fensterreden und Shows da und also ich, da habe ich mich völlig abgekoppelt. Also ich gucke, ich habe das Glück, dass ich an der Schweizer Grenze, an der österreichischen Grenze, also ich wäre ohne Schweizer Fernsehen und Radiosender ziemlich aufgeschmissen. Also wenn ich mal mit dem Auto hier in den Norden fahre und nur noch auf diese Sender da angewiesen bin, dann komme ich mir schon recht verlassen manchmal vorher.
Wie machen Sie sich denn schlau? Also sind Sie so jemand, der täglich Nachrichten konsumiert oder suchen Sie gezielt? Weil Sie machen ja selbst auch Nachrichten. Sie betreiben eine Homepage mit Kollegen, waffenvombodensee.de, die wir auch einblenden. Das heißt, Sie sind, was das angeht, natürlich auf der Suche nach Informationen, die Sie auch draufpacken. Also sind Sie letztendlich Medienschaffende. Aber wie machen Sie sich, was damit jetzt nichts zu tun hat, schlau? Also wenn Sie wissen wollen, was jetzt in der Türkei passiert oder was, Aleppo ist wieder unser Krieg natürlich die ganze Zeit, aber was sonst so, TTIP oder Grüne Woche, wo gucken Sie da? Gehen Sie auf die Online-Portale der großen Sender oder wo gehen Sie da hin?
Also ich bin ein Hörmensch eigentlich. Ich höre eher Radio und sowas. Und der Deutschlandfunk war viele Jahre, weil er eben sehr viel Nachrichtensendung bringt und auch Hintergrundinformation, war lange mein Sender. Aber ich kann ihn heute nicht mehr hören. Er ist so einseitig geworden, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich höre in der Regel den Schweizer, der hat von abends von 6 bis um 8 zwei Nachrichtensendungen.
DRS meinen Sie?
Den DRS, der hat Kompakt oder was, diese eine Sendung. Im Schweiz 2, natürlich die Zweiersender, die auch in die Deutschen höre ich sehr häufig. Die haben auch sehr gute Hintergrundinformationen. Und dann die Nachrichten und das Schweizer Fernsehen oft auch, die um 7:30, weil die haben Korrespondentenberichte, die wirklich anders sind als unsere.
Mhm. Ja. Merkt man da, dass sie nicht in der NATO sind? Würden Sie sagen, dass das da was damit zu tun hat?
Die haben eine andere Nachrichtenkultur noch. Ja, vielleicht auch die Erwartungshaltung an deutsche Sender, ja. Und die Verquickung der deutschen Sender mit gewissen Thinktanks und so weiter. Das haben wir ja in der Zwischenzeit auch gelernt, dass da starke Verpflichtungen auch regelrecht gibt. Ja,
ja, ja. Und was österreichische Medien angeht, was macht
Sie
sich?
Auch viel besser. Also die Nachrichtensendung im Fernsehen, die österreichische, die halte ich für 2 Stufen besser als die deutschen. Ja.
Ist eigentlich komisch, die haben ja nicht das Budget.
Wenn ich mir die angucke, die Tagesschau, in 7 Minuten sind die fertig mit Wetter, mit Bildern eingeblendet
und Sport.
Wo dann noch irgendein Auto brennt. Das sind ja so die typischen Bilder oder Unfälle oder sowas. Also Nachrichtengehalt fast null. Ja. Mhm.
Wenn man sich mal auf das zurückkommt, was Sie hier tun, also Waffen vom Bodensee, dann haben Sie ja vor Ort auch ein paar große traditionelle Zeitungen, Schwäbische Zeitung zum Beispiel, Tübingen Schwäbisches Tagblatt, Stuttgarter Zeitung, der SWF, großer Sender früher, SWF3 und SDR Stuttgart, aber heute ja zusammengefasst. Ja. Rennen die in die Bude ein?
Nee, natürlich nicht. Das ist
nicht.
Ich habe die Schwäbische natürlich oder die in Form der Lindauer Zeitung abonniert. Man muss ja ein bisschen wissen, was zu Hause passiert. Und die Schwäbische ist dann natürlich der überregionale Teil in der Lindauer. Im Grunde ist sie nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wird. Sie bringen einige der wesentlichen Nachrichten halt mehr oder weniger klein. Die Rolle, sie sagt eine mehr oder weniger so eine überregionale, aber doch regionale Zeitung. Und sie ist konservativ, religiös natürlich, steht ja in ihrer Überschrift schon drin. Entsprechend ist sie ist erzkonservativ natürlich.
Da setze ich jetzt mal an, was steht denn in der Überschrift drin?
Zum Beispiel, ich habe mal so einen Leserbriefhändel gehabt, da war dann auf Seite 3, schrieb der stellvertretende Chefredakteur, alles Lüge. Also ein ganz seitiger Artikel, alles Lüge. Eine dicke Überschrift und dann eine Unterschrift so sinngemäß wie Russland und Putin die EU manipulieren, also bitte nicht wörtlich nehmen. Und das hat mich so erbost, der Artikel war so unsäglich, dass ich dann gleich einen Leserbrief geschrieben habe. Habe den Leserbrief, natürlich bin ja ein bisschen Presse versiert in der Zwischenzeit, habe den nicht nur an die Leserbriefredaktion, sondern bis zur Chefredaktion, an die Redaktion breit geteilt, noch an mehr oder weniger bekannte Leute außerhalb der Zeitung. Dann rief mich die Leserbriefredaktion an, ob sie den bringen sollen. Natürlich soll der bringen, deshalb habe ich ihn geschrieben. Mhm. Und dann kam der 2 Tage später, aber um 2/3 gekürzt. Also ich bin ja, ich denke, ich argumentiere ja, Also ich habe ihm widersprochen und habe das auch begründet.
Ja.
Und diese ganzen Begründungen sind weggeblieben. Mhm. Und dann habe ich natürlich meinen Originalleserbrief genommen, den abgedruckten, habe dem Original die Absätze, kann man schon sagen, gelb markiert und habe das Ganze nochmal an den Verteiler geschickt. Und dann eine Woche später sowas rief mich der Redakteur an. Und ich weiß eigentlich nicht, er hatte keine direkte Ansprache. Er wollte wohl nachfühlen, was da so läuft und wie die Stimmung ist. Und dann haben wir über eine halbe Stunde telefoniert und dann habe ich ihm ganz klar auf den Kopf zugesagt, was ich von der Zeitung erwarte und so weiter. Und
was erwarten Sie denn von Presse generell?
Ja, ich erwarte, dass ich halbwegs wenigstens neutral informiert werde, dass Sachinformationen da drin stehen. Er kann ja seine Meinung in einem Kommentar geben, aber nicht in einem Artikel auf Seite 3, der ja die politische Seite ist und ja informieren soll, die auch Hintergrundinformationen liefern soll. Mhm. Aber die erwarte ich halbwegs ausgeglichen, ja. Niemand ist frei vor einer gewissen Einfärbung. Ja. Aber dass die lesbar ist und, also das war unsäglich. Und ja, ich denke, das ist heftig in der Redaktion diskutiert worden. Und das
ich habe Ihren Leserbrief aufgelesen, natürlich auch mit den gelben Stellen, wo Sie einfach mal auch mal aufzeigen, wie die jeweiligen Seiten, was sie für Rüstung ausgeben. Also was die Vereinigten Staaten für Rüstung ausgeben, Russland für Rüstung ausgibt und wie die auch aufgestellt sind. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele russische Soldaten noch im ehemaligen Warschauer Paktraum sind, vor allem in Deutschland sind, da ist, glaube ich, keiner mehr. Ja. Und was den Amerikanern geworden ist, die diese Lücke, eigentlich gefüllt haben durch die NATO-Osterweiterung. Sie haben eigentlich mit den Dingen argumentiert, mit denen auch Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz, kennen Sie, argumentiert, die man dann immer vorwirft, er wäre ein Verschwörungstheoretiker und sein Buch wäre verschwörungstheoretisch das aktuelle, wie die NATO die UN sabotiert. Dabei sind es Geschichtsfakten, die Sie so einfach nachlesen können. Wenn Sie mit Fakten kommen und den Lokalredaktionen so mit Fakten kommen, wozu ich auch immer rate, das wirklich zu tun, ich glaube, die meisten sind nicht so abgebrüht wie beim ZDF. Klaus Kleber, der liest das ja nicht, kann er auch gar nicht. Aber da ich glaube, dass man da auch auf Leute trifft, die nicht ganz arrogant sind, oder? Da passiert schon was. Man kommt da schon auf sie zu.
Also ich habe von dem Kreis, ich habe ja zwei große Verteiler um den Bodensee, einmal von Attac und dann von den Keine Waffen vom Bodensee. Mhm. Und da kriegt man natürlich immer wieder mal Rückmeldungen. Und in der Beziehung kam sehr, sehr ausschließlich gute Rückmeldungen. Und ja, sonst hat sich keine Zeitung da weiter interessiert, so, oder kein Rundfunksender, obwohl ich da auch einen Verteiler habe. Ich schicke die ja, ich habe ja auch Medienverteiler, einen großen, schicke das rum. Das hat weiter nicht so interessiert. Ja. Mhm.
Würden Sie trotzdem dazu raten, auch an die Zeitung ranzugehen, wenn Sie, nicht nur wenn Sie solche Artikel lesen, sondern auch, warum kommt ihr nicht? Würden Sie das machen?
Ja, natürlich. Ich schreibe auch immer wieder an den Rundfunkrat und beschwere mich über, wenn ich mal sowas mitkriege, und beschwere mich, ja, und ich schreibe auch immer wieder Leserbriefe, obwohl das vergeblich ist, weil der Leserbriefanteil in der Schwäbischen ist so minimal. Ich glaube, die haben nur 1-2 Tage und da bringen sie 2-3 Leserbriefe sie argumentieren ja, dass sie 500.000 Leserinnen haben, ja, also die haben ein riesen Verteilergebiet und da kann man das vergessen, ja. Mhm. Und wenn die Leserbriefe sind, dann meistens so relativ harmlos, dass da irgendein Politiker was gesagt hat und dann Streit ist und das oder irgendwie. Also es ist relativ harmlos, nicht hochpolitisch.
Naja, Sie sind ja den richtigen Weg gegangen. Wenn die Medien nicht über Sie berichten, dann werden Sie zum eigenen Medien, indem Sie Ihre Arbeit dokumentieren. Ja. Waffenvombodensee.de. Können Sie uns mal zum Verein kommen, sagen, wie viele Menschen arbeiten da oder sind da ehrenamtlich betätigt? Was sind das für Menschen, die bei Ihnen, mit Ihnen zusammen das machen? Ja.
Also wir haben mal zu zweit angefangen, 2010 im Frühjahr, nach einem Vortrag von Jürgen Gresslin. Mhm. Da gab es einen Mann in den Zuschauern, der da heftig diskutiert hat, sehr emotional da angesprochen hat. Und der hat wohl in den nächsten Tagen dort angerufen, in den Friedensräumen in Lindau, und wollte was gründen, was tun in dem Sinne, weil wir ja riesige, viel Rüstungsbetriebe haben. Mhm. Und in dem Gresslin-Vortrag ging es ja über Rüstung. Mhm.
Friedensräume, gibt's eine alte Villa, die genutzt wurde, wo man einfach auch ein bisschen darauf hinweisen sollte und wollte eben auch so eine Räumlichkeit, wenn man sich für den Frieden interessierte, ist sowas. War aber tote Rose eher, da war ja nichts. Ne? War wie ein Todesmuseum.
Früher war das anders. Und jetzt ist es eigentlich sehr pädagogisch sehr gut aufgebaut.
Jetzt haben sie es geändert. Okay.
Ja, man kann da durchaus Leute hinschicken. Die müssen sich aber auch Zeit nehmen, weil da ist sehr viel zu lesen und zu hören. Ja gut, und dann haben die Damen, die dort diesen Dienst machen, die haben ihn dann an mich verwiesen. Und wir haben uns dann bald abgesprochen. Er wollte unbedingt jetzt was tun, eine Homepage oder was machen, um das Ganze, was da so versteckt, um uns rum ist, nach oben zu bringen. Und dann sind wir gleich nach Freiburg gefahren, zu einem Rüstungsinformationsbüro von Gresslin, haben da mal geguckt, was hat der über die Jahre gesammelt. Das war also 2010, haben da so ein Pack Papiere mitgenommen, Kopien. Und dann hat der Rainer Schmidt, der ist evangelischer Pastor gewesen in Friedrichshafen.
Warum?
Ja, weil zunächst wohnt er mal mitten in Rüstungsarbeitern, oder hat er gewohnt damals. Also rund um ihn waren Leute, die in der Rüstung gearbeitet haben. Und das ist natürlich dann, bist du als Nachbar, wenn du dich da outest, sehr, sehr schnell, also Unperson. Dann sind diese Rüstungsarbeiter ja auch im Nebenberuf, sag ich mal, Christen, ja. Einige davon zumindest, die dann in die Kirchen gehen, zumindest zu gewissen Anlässen. Und wenn da oben ein Pastor steht, von dem man weiß, dass er gegen unsere Arbeit, unsere ehrliche, anständige Arbeit ist, dann bleiben die halt weg. Und das sind alles so Befürchtungen der Kirchen, Oberen, dass sie gesagt haben, du, das ist unhaltbar. Und es ist erstaunlich, in dem neuen Film von Wolfgang Landgräber, der den markanten Titel hat, Töten, um zu leben. Ja, das bei uns ja auch geschieht. Und wir haben das auch immer auf Bannern und sowas dort, wenn wir vor die
ein Porträt auch wieder Oberndorf am Neckar und Heckler und Koch und so. Ja. Den Film kann man empfehlen.
Der ist sehr gut. Und der zeigt diese menschliche Seite, diese Unfähigkeit der Menschen, damit umzugehen. Sie arbeiten ständig, jeden Tag an Maschinen, an Apparaten, die anderswo Menschen umbringen, um ein gutes Leben zu haben. Und wie sie damit umgehen. Also, und das ist ja bei uns auch so. Also das ist die Situation. Er war dann untragbar. Er hat sich dann zu weit aus dem Fenster gelehnt und war untragbar und ist jetzt versetzt worden. Aber er macht es weiter, kann nichts anders, hat in der Zwischenzeit noch zwei weitere Initiativen gegründet, zum Beispiel die Militärpfarrer und diese ganze Sache, die ja von der Militärkirche, die werden ja Angestellte der Bundeswehr, ja, fahren Bundeswehrautos und alles. Und das, als er ist leidenschaftlicher Christ, er orientiert sich an Jesus, ja, ja. Direkt.
Der macht, und mit anderen Worten, der macht auch Stunk, wenn es
ja,
sein muss.
Ja, ja, ja. Und so ist es eben gekommen. Und naja, er macht da weiter und also gegen die Militärkirche und dann noch gegen die Militärmusik, weil die kommen, werden ja auch eingeladen und spielen dann in Kirchen. Machen da Musik. Also er ist sehr davon beseelt, von dieser Geschichte. Ja, ja, und dann haben wir da 4 Jahre hin. Es gab in der Zwischenzeit natürlich auch Angriffe von Firmen, die da aufgezeigt waren, die dann behauptet haben, das stimmt nicht und so weiter.
Man hat versucht, sie erstmal juristisch zu bekommen, hat aber nicht funktioniert.
Ja, ja, da bin ich relativ kaltblütig und habe gesagt, wir beziehen die Informationen aus, zum Teil euren Informationen. Wenn was falsch ist, sagt uns genau, also nicht pauschal jetzt darum mosern, sondern sagt uns, was falsch ist, dann gucken wir das an und wenn es falsch ist, ändern wir es, gar keine Frage. Mhm. Und wenn nicht, und wir haben uns sogar einladen lassen bei 2 Firmen, die haben gesagt, kommt her, guckt euch an.
Wer war das?
Was wir machen. Das war einmal Aviotech, die sind im Friedrichshafen, das ist so typisch. Die machen Luftraumüberwachungssysteme, also elektronische Luftraumüberwachung. Da kam das Argument, ja, sie sind doch auch, wenn sie in Urlaub fliegen, sind sie doch froh, dass wir eine ordentliche Arbeit machen, dass sie sicher hinkommen und sicher zurück. Aber das war damals im Libyen-Krieg. Das Gegenargument war aber, ihr sorgt aber auch dafür, dass die Tornados darüber fliegen, ihre Bombenlasten abwerfen und wieder zurück nach Italien kommen. Ja, also so diese Argumente. Und wir haben uns dann nett unterhalten bei Kaffee und Plätzchen und sind dann wieder gegangen. Und es war dann, kam auch nichts mehr. Oder bei einer anderen, die dann gesagt haben, ja, wir machen doch nur Dokumentation und so Ausbildungsgeschichten. Und die haben aber, als wir dort waren und sie uns rumgeführt haben, haben aber gesehen, dass die Ausbildung machen für Flugzeugbetanker. Ja, das sind die Leute, wir kennen ja der Airbus 303 und der M4, der da nie fertig wird.
Ja. Die dann in der Luft eben die Kampfjets betanken, damit die Reichweite...
Ja, auch Hubschrauber und so, ja. Die sitzen dann hinten drin und da kommt so ein Schnorchel raus und die steuern das dann, dass das gut, dass sie die treffen. Und da war dann eine Reihe halt mit Arbeitsplätzen, wo vorne die Schüler saßen, hinten die Lehrer und das gemacht haben. Und genauso wie die Argumente aus den Betrieben, ja, was heißt Rüstung? Ich mache so ein Teil oder ich nagel nur die Versandkiste zu oder ich fahre nur Gabelstapler. Ja.
Und dann das ist kommt halt uns sehr bekannt vor, ne, aus der deutschen Vergangenheit. Ja, ja. Ich habe nur den Lastwagen in die Richtung und ich habe dann jemanden ausgeladen.
Hat sich nichts geändert. Ja. Und dann sage ich halt, du bist ein Teil dieses Mosaiks. Ohne dich geht's halt auch nicht, ja. Mhm. Alle werden so, ob du jetzt gerade in der Entwicklung bist und dir nur die Gedanken machst, wie teuflischer mache ich das noch, wie wirksamer. Ohne dich geht's genauso nicht. Ihr seid alle Teil des Ganzen, ja.
Was sind da die Argumente, wenn Sie das sagen? Weil das ist ja die Realität. Stimmt ja.
Ja, ja. Sie gefunden. Ja, das ist es halt so, ne. Ich tue doch nichts. Da gibt's übrigens einen tollen Artikel, den haben Praktikanten der Süddeutschen gemacht, auch über den Deal Entwickler dort. Wie normal, das ist ja das Grausame, wie normal die Menschen sind. Das ist sicherlich ein guter Vater, auch Höss in Auschwitz, war musikalisch orientiert, war ein guter Vater, ist nach Hause gekommen nach getaner Arbeit und hat sein Kind auf den Schoß genommen. Ja. Also diese Grausamkeit, das ist das, was ich so verinnerlicht habe, ja. Was tief in mir drin ist, die Hannah Arendt hat es, die Banalität des Bösen. Ja, das habe ich so wirklich, das hat sich in mir festgesetzt.
Mhm. Ja. Hat sie auch Ärger für bekommen, als sie damals für den New Yorker aus dem 61-Prozess mit Eichmann berichtet und der eben nicht gezeigt hat, das Monster, sondern hey, das ist eigentlich so ein guter Beamter, der seinen Job macht und da gab es eine Menge davon. Er alleine war ja, Adolf Hitler ist ja kein Einzeltäter, das denken ja viele, es waren noch mehrere beteiligt. Was ich gut finde bei Ihnen ist, damit ist mir klar, dass Sie damit sich keine Freunde machen, aber in diesem Bereich geht es ja auch weniger um Freunde, nämlich das Motto, das Sie übernommen haben, den Opfern eine Stimme, das verstehe ich, klar, aber auch den Tätern Name und Gesicht. Ja. Das Wort Täter ist ja in diesem Zusammenhang dann doch schmerzhaft für die das tun. Ja. Das sind ja Täter, sagen Sie.
Ja.
Aber sehen die sich auch als Täter?
Natürlich nicht. Das Argument der Oberen in den Rüstungsbetrieben ist ja, wir produzieren das, was wir sollen. Ja?
Also wir sind weisungsbefugt. Wenn also wir es nicht machen, machen es andere und so weiter. Nö,
zunächst mal, wir sind ein Betrieb, der wie jeder andere. Und wenn wir einen Auftrag kriegen, in dem Fall natürlich von Bundesseite her, dann machen wir das. Wenn wir die Aufträge nicht kriegen, machen wir vielleicht was anderes, ja, oder andere Aufträge kriegen, ja. Wichtig ist, dass wir Aufträge kriegen. Mhm. Aber sie verschweigen natürlich, dass sie akquirieren auf allen Ebenen, ja. Mhm. Der Rüstungslobbyismus in Berlin ist einer der stärksten und der finanzkräftigsten, ja. Mhm. Vielleicht neben der Chemie oder, ja.
Auf einen Politiker kommen dann so und so viele Revolving Door mit Hausausweis im Bundestag. Ja. Man trifft sich mit Herrn Gabriel und tütet dann wieder Dinge ein, die dann später wieder rauskommen, weil diese ganzen sogenannten Kontrollgremien erstens geheim sind, und wenn jemand als Parlamentarier darüber spricht, also zum Beispiel sagt, dass die Bundesregierung gerade dabei ist, das Gesetz zu brechen, dann fliegt er deswegen raus.
Ja.
Da macht er sich deswegen strafbar. Kann. Also strafbar ist nicht, dass jemand das Gesetz übertritt, sondern wenn jemand im Kontrollgremium dem Gesetzgeber sagt, hör zu, du übertrittst das Gesetz. Wie sollen wir Bürger denn damit eigentlich umgehen, wenn wir das erfahren? Wie geht man damit um?
Ja, Lobby Control und Abgeordnetenwatch, die arbeiten, da machen ja prima Arbeit und zeigen das auch auf. Und da sehen wir das ja. Und also das ist so die Argumentation der Leute, wir tun was. Es kommt dann so, als wäre das eine ganz neutrale Sache. Nur das, was für uns ärgerliche ist, wir kommen an die Leute gar nicht dran. Die zum Beispiel, typisch auch, Pax Christi, ja, urkatholisch, Jugendorganisationen auch sehr, ne? Das sind junge Leute, hat in Friedrichshafen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Also ganz neutral, alle Rüstungsbetriebe in Friedrichshafen sind eingeladen worden, die Parteien sind eingeladen worden, die Gewerkschaft, die Kirchen, also ein breites Spektrum. Die haben von ihren Kirchengemeinden keinen Raum für die Veranstaltung gekriegt.
Das müssen wir jetzt normal haben. Also Pax Christi?
Pax Christi, eine urkatholische Einrichtung, wollte eine Podiumsdiskussion machen zu dem Thema Rüstung, hat eingeladen die Rüstungsbetriebe, noch nicht mal uns, wir waren nicht eingeladen, die Rüstungsbetriebe, die evangelischen und katholischen Pfarrer, die Gewerkschaft und die Parteien, auf Kreisebene waren das jetzt die Parteienvertreter, und dann war noch so ein Fachmann, der da noch einen Einführungsvortrag und so gehalten hat. Und schon im Voraus eilender Vorsicht, zur Diskussion sollte man die Fragen schon schriftlich stellen, die hat dann einer rausgesucht hinterher. Aber zu dieser Diskussion haben die keinen Raum von ihren 3 oder 4 Kirchengemeinden in Friedrichshafen.
Wann war das?
Wir haben jetzt 17, das war vielleicht 2006, 2007 sowas, ja, in der Zeit. Also es hat dann stattgefunden bei einer evangelischen Gemeindesaal. Die Leute aus der Rüstungsbetrieben sind natürlich nicht gekommen. Es waren dann die Parteileute da, es waren der Gewerkschafter war da und die Pfarrer, die beiden waren da. Mhm. Und entsprechend ist dann die Diskussion gelaufen. Ja. Mhm. Die Konservative, der CDUler, hat natürlich fand es gut. Von den Art der SPDler natürlich auch irgendwo. Der sah natürlich die Arbeitsplätze, der wollte sich nicht mit der Gewerkschaft anlegen.
Da haben wir es.
Ist da rumgeeiert. Der Grüne weiß ich gar nicht mehr so. Mhm. Und ja. Mhm.
Weil Sie von den Gewerkschaften gesprochen haben, ist ja schwierig, wir kennen das ja, Sie sind ja auch in Rammstein engagiert, werden auch dieses Jahr wieder hinfahren, da jemand zu bewegen von der Gewerkschaft, weil die IG Metall zum Beispiel dann eben auch an den Maschinenbau denkt und da auch nicht macht. Ja. Gibt es überhaupt noch Partner im öffentlichen Raum, die sagen, bei aller Liebe zum Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, die mit Mord und Totschlag zu tun haben und dann auch Flüchtlingswellen auslösen, das bleibt ja nicht ohne Folgen, irgendwann passieren noch andere Dinge. Gibt es da Partner, wo Leute anfangen umzudenken, oder ist das schlimmer als ganz früher?
Also es gibt natürlich Friedensgruppen, ja, die aber nicht. Es gibt den früher war das der linke Ostermarsch, den haben wir ja noch in Erinnerung. Der ist ja dann eingeschlafen irgendwann, und der wird aber, wir haben am Bodensee den internationalen Friedensweg ist jetzt, der im Wesentlichen von den kirchlichen Gruppen organisiert wird. Und mit denen, wir sind natürlich offen, wir sind Netzwerker, wir machen überall mit und laden die auch ein, also das, weil alleine kann niemand was machen, also wir müssen. Und mit denen kooperieren wir, die Linken sind präsent vor Ort bei all diesen Dingen, Pax Christi Verhalten, also die kennen natürlich alle ihre Grenzen, Und gerade in diesen kirchlichen Friedensgruppen oder in den Friedensgruppen überhaupt, die haben ein anderes Verständnis von Frieden. Die reden von Frieden, das ist so alles ein bisschen abstrakt, so gegen Krieg. Das ist ja eine edle Sache.
Da kann man
ja
aber eher so mit Lichterketten und so.
Mit Lichterketten und Friedensgebeten und Schweigen für den Frieden. Wobei, Schweigen für den Frieden, das war für mich auch so eine... Es gab ja während der Hochrüstung, nach der Hochrüstung damals, die großen Schweigekreise. Gab es auch in Lindau, haben wir angefangen mit 60 Leuten. Das natürlich sehr schnell sich abgebaut hat. Aber ich bin damals ja noch in ganz Deutschland rum, war ja selbstständig. Das war für mich ein Termin. Schweigen für den Frieden von 18 bis 19 Uhr auf dem Hauptplatz in Lindau vor dem alten Rathaus.
Das ist eine wunderschöne Gegend, muss man sagen. Da ist ja, die Welt noch in Ordnung.
Das ist also der schönste Platz in Lindau und touristisch im Sommer überlaufen. Und da haben wir dann eine Stunde. Und da bin ich dann wirklich zum Schluss, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alleine gestanden. Das war für mich eine Stunde Meditation. Da konnte ich wirklich ankommen. Ich habe dann 3 Schilder geschrieben in den 3 Sprachen, damit mir nicht laufend angequatscht wird. Und um was es da geht, das haben wir schon, habe ich relativ früh gemacht. Und das war für mich auch aushalten, ja, so eine, also da lernt man mal, wie Leute ein so missbilligen können, missachten. Manchmal auch Zustimmung, ja.
Die aber da auch welche Energie da auch.
Welche Energie da herrscht, ja. Ich stehe da mit den, dann abends ist ja die Zeit, wo die Geschäfte zumachen, dann saßen so diese Bierklüngel und Kaffeeklüngel dann in den Straßencafés und die haben natürlich, für die war ich dann irgendwo der Bescheuerte, der da rumsteht. Ja. Aber das war für mich eine wichtige Zeit. Irgendwann wird das natürlich anachronistisch, habe ich dann auch aufgehört. Aber das war eine wichtige Zeit für mich. Da ist heute noch so ein kleiner Gedenkstein da.
Wenn Sie sich anschauen, was vor zweieinhalb Jahren angefangen hat in Deutschland, diese Mahnwachen, die man auch ganz schnell versucht hat zu diskreditieren, was zum Teil ja auch gelungen ist. Die Menschen sind heute nicht mehr so kollektiv da, aber sie treffen sich dann woanders und haben kleine Zellen gebildet. Das braucht ja auch eine Weile. Wir haben heute das Netz. Wo steht die Friedensbewegung heute? Ist das cool, noch bei der Friedensbewegung zu sein, oder kriegt man ganz schnell das auf? Sie werden doch sicherlich auch diffamiert, was Sie alles sind.
Ja, ich kriege das gar nicht so mit. Jetzt so direkt an mich ran wird das gar nicht so getragen. Dass über mich geredet wird all die Jahre schon, das juckt mich nicht. Ne? Ist der Ruf erst ruinierend, lässt sich so ungenieren. Ich weiß es nicht. Ich meine, jeder tut das, was er tun kann. Ja, zu dem er in der Lage ist, in unterschiedlichen Bereichen. Ich will das nicht bewerten.
Aber eigentlich müsste doch die Friedensbewegung boomen, wenn man sich jetzt mit der Flüchtlingswelle, Flüchtlinge sind ein Thema, Wahlkampfthema, ja, viele Parteien nutzen das auch aus und erzählen den Leuten irgendwas. Sie verschweigen immer, dass wir eben gerade durch die Betriebe die Flüchtlingswellen selbst produzieren, sondern da kommen irgendwelche Sozialschmarotzer in unsere Systeme eingewandert, aber vorher haben wir in deren System was ganz anderes getan. Da müsste die Friedensbewegung doch einfach deswegen schon mal Leute sagen, hör zu, wir wollen diese ganzen Flüchtlinge nicht. Also müsste doch eigentlich boomen, aber ich sehe nicht, dass es wirklich boomt.
Womit hat das zu tun? In der Zwischenzeit ist die ganze Stimmung so negativ. Ja? Das sind keine Flüchtlinge, das sind eben Leute, die uns was wegnehmen wollen. Ja, das ist unseren Grundgesetzauftrag, der wird ja verwässert. Ja, und also was Menschenrechte und Nächstenliebe so betrifft. Was toll ist, und da habe ich eine Riesenhochachtung vor den Leuten, die sich da wirklich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Und das sind wirklich Leute so aus der Mitte, Frauen überwiegend, ja, aber auch etliche Männer, die unbedingt erwähnt werden müssen, die sich dort in Sprachunterricht, in allen möglichen Hilfen, da habe ich eine Riesenhochachtung. Die sind aber dann auch nicht aktivierbar für politische Aktionen.
Ja. Die machen dann das.
Die machen das und machen das gut und es ist unbedingt notwendig. Auf menschlicher Ebene, zwischenmenschlicher, ganz toll. Ja. Aber politisch hat es, ich weiß auch nicht, ob die Leute dann wirklich die Kraft haben, das in ihrem Wahlverhalten umzusetzen. Ja.
Also was ich ja feststelle, Herr Höfler, ist, dass es gelungen ist, den üblichen Verdächtigen der Rüstungsindustrie und wer sonst noch dahinter steckt, da geht es ja um viel Geld. Ja. Ja, ja. Also sind auch viele Finanzdienstleister dann dabei. Dinge vollkommen zu trennen, die aber miteinander zu tun haben. Ja. Also nämlich Rüstung produzieren, Rüstung verkaufen, Rüstung anwenden, Flüchtlingswellen. Ja. Das ist ja einfach ein Auffahrunfall mit einem Toten. Ja. Und dann nimmt man den aber rauf, legt den vor das Auto und sagt, es hat nichts miteinander zu tun. Ja. Jeder würde sagen, Entschuldigung, ist absurd natürlich. Ja. Ja, wenn du vorher noch die Bremsen manipulierst und das aber noch zeigst, wie das geht. Ja. Ist das Zufall oder würden Sie sagen, da wird wirklich sehr gute PR-Arbeit geleistet?
Also ich glaube, dass es Mentalitätssache zum Großteil ist. Diese Leute, die so Flüchtlingsarbeit machen, das sind lieber Leute, die, also soweit ich sie kenne persönlich, vorher nicht politisch waren groß. Also das sind apolitische Leute, die jetzt aus reiner Menschlichkeit das tun. Vielleicht kann man die im Gespräch noch ermutigen, doch mal anders zu wählen, ja? Auch linke Parteien zu wählen, weil ich denke, wenn mal die Wahlprozente zurückgehen bei den Etablierten, dann geht vielleicht was in Bewegung. Und vor allen Dingen auch auf die Straße zu gehen, weil ich bin heute überzeugt, nur Massen auf der Straße können auch was bewegen, ja? Politisch, also so wie die Kirche ja immer, oder wie man es auch immer hört, du musst eintreten und das von innen, du kannst nicht ein System ändern, wenn du es verlässt, ja? Also der Meinung bin ich nicht, ja. Mhm. Man muss verlassen.
Man kann ja auch vielleicht das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man ist dann auch drin, so ein bisschen als Störmelder, ja. Und baut parallel was anderes auf. Ja. Aber wie beurteilen Sie dieses Tarnen und Täuschen der Rüstungsindustrie, dass Flucht ist ja im Moment das Thema überall, das überhaupt nicht in Zusammenhang mit, wer produziert die Flüchtlingswellen, die kassieren ja da Geld und die kommen aber ja nicht dafür auf. Das macht ja dann auch wieder der Staat. Das ist ja überhaupt nicht, als hätte das nichts miteinander zu tun. Wie Ertrinken und Wasser hat nichts miteinander zu tun. Wie geht das?
Also mich kotzt das an, wenn ich den Messier schon höre und diese Dauerpräsenz im Fernsehen, ja. Es wird ja wirklich konstruiert. Das Ganze wird, diese Furcht vor den Ankommenden, ja, das früher hat man gesagt, das Boot ist voll, ja, gab es auch mal so eine Zeit lang. Ist heute noch nicht auf dem Tisch, wird aber sicherlich kommen. Mhm. Also da wird so eine Panik auf und man hat ja, also mit aller Vorsicht schneidet es vielleicht dann auch raus.
Wir schneiden ja nichts raus.
Man hat ja herbeigeredet, endlich mal ein großes Unglück in Deutschland, ja, das ist ja fast erfüllte Prophezeiung, was da in Berlin passiert ist. Ja.
Aber Amri war ja vom Verfassungsschutz begleitet, das ist ja auch klar. Am 23. im Fernsehen, 23.12. sind meistens schon im Weihnachtsurlaub. Ja. Und dann fragt aber der Moderator den Interview, es gibt ein Defizit, Sicherheitslücken, die Bevölkerung ist verunsichert. Aber eigentlich hätte er sagen müssen, und zwar aufgrund der Arbeit des Verfassungsschutzes, der da ja begleitet den Terrorismus auch. Nein, was müssen wir denn jetzt zusätzlich noch machen, um es noch sicherer zu machen? Also vielleicht brauchen wir auch alle zu Hause eine MG oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. So, aber
das wird natürlich von den Medien gemacht, das ist ganz klar. Das ist ganz klar.
Würden Sie die Medien als Mittäter bezeichnen inzwischen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich Dinge ständig anders da, ich bin jetzt vorsichtig, nicht falsch darstelle, aber entweder gar nicht bringe, dass ich sie unter den Tisch fallen lasse oder dass ich sie anders darstelle, als wirklich ist, dass ich die eigentlichen Ursachen dann nicht bringe, vor allen Dingen auch nicht kommentiere, ja, das fehlt ja, das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Und nur diese neuen Sicherheitskonzepte einiger weniger Politiker, ja, immer wieder wiederhole, ja, ich schüre ja die Angst, ich verschweige ja das meiste. Es gibt ja jetzt, ich bin immer gespannt, die nächste Zeit wird vielleicht Trump eine gewisse Rolle spielen und das Thema ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber als gäbe es nichts auf der Welt, nur die Flüchtlinge, die bei uns schmarotzen wollen. Und ja, und unsere, wenn ich das sehe, dass wir jetzt wieder Leute nach Mali schicken, ja, was hat unser Einsatz in Afghanistan? Das sind zig Milliarden, ja, verbraten worden. Ja, ja. Es sind Menschen gestorben und die Situation ist schlimmer jetzt, als sie vorher war, ja.
Wissen diejenigen, die in diesen Rüstungsbetrieben arbeiten, die Produkte liefern, um diese Politik zu betreiben, dass was das kostet?
Natürlich.
Dass man damit in die tollsten Firmen hinstellen könnte, wo sie sonst was machen würden und sogar noch besser verdienen.
Ja. Ja, die sind ja auch Leute wie du und ich. Ja. Die hören doch auch Nachrichten und machen sich ihre Meinung, ja, und diskutieren mit Freunden und in der Familie.
Was ich besonders
Sportvereinen und die sind ja mittendrin im Leben, ja.
Herr Höfler, was ich besonders spannend finde, und ich glaube, es gibt diese Menschen, die bei diesen Rüstungsbetrieben arbeiten und dann Parteien wählen, die sagen, wir haben zu viele Flüchtlinge. Ich glaube, das gibt es.
Das gibt es durchaus.
Also, also Leute, die irgendwie an einem Schusswechsel beteiligt sind und dann sagen, hör zu, den ich gerade angeschossen habe, jetzt, der war gar nicht versichert, jetzt geht er in mein Krankenhaus und das erhöht die Gesamtkostenrechnung und ich muss dann länger warten, das muss weg. Die das nicht miteinander.
Also ich denke, es gibt sicherlich diese Leute auch, würde ich sagen. Es gibt genug schlichte Leute unter uns. Ja.
Zu Ihrem Verein zurück. Sie sind 45 Leute, glaube ich, ne?
So. Wir sind in der Zwischenzeit, wie gesagt, wir waren die fast die 4 Jahre fast alleine. Das wird natürlich bedrohlich, ja, wenn die, wenn so eine finanzielle Macht, die können mir natürlich jede Klage anhängen und durchziehen, ja, da wäre ich verraten und verkauft, ja. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen da das Rückgrat verstärken und haben dann einen Verein gegründet. Ja.
Was bringt das? Also keine Waffen vom Bodensee e.V., was bringt ein Verein? Können Sie mal erklären?
Ja, wir haben die Hoffnung, dass zumindest viele Leute, sind ja auch sehr gescheite Leute, auch manche bekannte Leute darunter.
Kessmann ist ja Schirmherrin.
Ja, von der Aktion Aufschrei,
genau,
ist sie Schirmherrin. Ja. Jetzt glaube ich nicht mehr, sie hat das niedergelegt. Aber wir sind, das ist der Oberbegriff, der Verein Stopp den Waffenhandel. Und da sind wir natürlich mit Mitglieder da drin. Ja, wir hoffen, dass wir stärker werden und dass die Firmen ein bisschen vorsichtig sind. Ja, sind auch einflussreiche Leute in der Öffentlichkeit. Wir haben Pfarrer drin, natürlich Leute, die oft jetzt erst pensioniert sind und jetzt erst mutig werden. Wir haben Ärzte, Lehrer und alles Mögliche am Bodensee. Das ist ja ein Ruhestandsgebiet auch für sehr gebildete Leute und wir machen Veranstaltungen und sind auch sehr anerkannt. Unter Konservativen sind wir sicherlich nach wie vor bei, aber wir machen auch anständige Sachen. Wir haben jetzt im Sommer eine Aktion, so eine Tagesaktion gemacht, wo wir die Rüstungsroute gefahren sind mit dem Ende in Konstanz, zu der Konstantin Wecker gekommen ist und fast 3/4 Stunden Konzert noch gegeben hat und viel geredet hat zu den Leuten. Und also unter den Kreisen sind wir schon sehr, die unterstützen uns sehr, ja.
Auch Provokation ist Ihre Handschrift, dass Sie wie Leichen vor die Tür gelegt haben von Betrieben. Das ist das Produkt, was Sie am Ende bekommt.
Ja.
Also
ohne Inszenierung geht ja nichts, ja. Wenn man die Öffentlichkeit gewinnen will, ohne Inszenierung geht es nicht. Dahin zu laufen mit ein paar Schildern und was zu rufen oder skandieren, das reicht nicht. Also deshalb haben wir heute gerade bei der Firma Deal, die für mich so schrecklich ist, so direkt schrecklich, die direkt töten, haben wir denen natürlich ihre symbolisch, die Produkte ihrer hervorragenden Arbeit legen wir dann vor die Tür und reden dann, sagen dann auch was dazu. Das sind dann Leichensäcke, wie sie im islamischen Bereich eben die Toten beerdigt werden. Ja. Recht blutig natürlich, recht dramatisch. Und wir führen dann auch unterwegs dann immer wieder in den städtischen Zentren oder an den markanten Plätzen dann auch diese Sachen auf.
Vielleicht bringen Sie die Firma Deal noch auf eine Idee, weil diese Leichentücher, die im Islam benutzt werden, die könnte man ja industriell herstellen als Kadaverbag. Da ist ja vielleicht auch noch was drin, also budgetmäßig kann man ja auch noch machen.
zumal wir eine ehemalige Dornier oder jetzt eine Dornier-Firma, die aber rein zivil ist, die ja Webmaschinen hermachen, da können wir ja eine Kooperation machen.
Lassen Sie uns mal 2017 als ein Jahr sehen, wo man was zusammen erreichen kann, weil die Friedensbewegung oder Bewegungen, wenn sie sich endlich entschließen, mehr zusammenzuarbeiten. Das Netz ist hier eine Chance, können wir es erreichen. Solange wir zersplittert sind und man sich einzeln basht, wir haben ja unsere Erfahrung damit, dass wir uns alle nicht treffen, können wir jeder in seinem Bereich eben schweigen für den Frieden oder eine kleine Mahnwache, bringt aber nichts. Großes erreichen wir damit nicht. Ich glaube, das ist ja genau das Ziel. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass sehr viele Menschen in der sogenannten Friedensbewegung eigentlich für die Dienste arbeiten und dafür sorgen, dass man uns immer mit irgendwelchen Sachen bewirft, wo dann das so unappetitlich ist, dass man sagt, ja, die sind zwar für den Frieden, aber eigentlich sind die ja braun. Ja. Das kann man alles erstmal behaupten. Ja. Wenn man das massiv streut, dann bleibt insofern was hängen, dass man Leute einstellt, ja, da gehe ich erstmal hingucken, wie sich das entwickelt und solange passiert eben nichts auf der Straße. Und da kann ich dann eben weitermachen. Sie haben ja in der Region nicht nur die Rüstungsbetriebe, Sie haben ja noch Afrikon in Stuttgart.
Ja. Stuttgart ist ja außerhalb ein bisschen.
Genau, aber das ist ja praktisch von uns aus gesehen Oma Ecke. Ja. Da kümmert man sich
Eurocom natürlich.
Ja, Eurocom, kümmert sich ja man um den Middle East und Afrika und was da so bombardiert werden soll, passiert ja eben auch. Rammstein ist ja von Ihnen aus gesehen auch eher noch dichter dran als bei uns.
Aber wir haben die Sicherheitskonferenz in München.
Genau, in München, das ist ja alles.
Also da sind wir auch vernetzt mit der Deutschen Friedensgesellschaft und so. Also wir machen da schon,
wir
fahren dorthin, wo es möglich ist. Ja.
Was raten Sie denn all diesen kleinen Gruppen, was soll die 2017 vielleicht mal richtiger machen, damit man mehr auf die Straße bekommt?
Mutiger werden. Einfach keine Angst, weniger Angst haben. Es passiert uns doch nicht. Gott sei Dank leben wir noch in einem Rechtsstaat, in einem halbwegs funktionierenden. Und auch ein bisschen sich schlau machen, was steht in den Gesetzen, was darf die Polizei, was darf sie nicht. Und wir machen immer klare Ansagen. Die Behörden wollen immer abwiegeln, wollen immer, dass wir weniger machen, aber wir machen da klare Ansagen und das funktioniert alles. Und die Polizei unterstützt uns. Wir sind sogar jetzt bei dieser Friedensfahrt im Konvoi mit Polizeibegleitung. Vorne und hinten sind wir da überall hin und die haben schön auf uns gewartet. Und man muss den Leuten, den Polizisten auch sagen, den Verantwortlichen, ihr seid für uns da, uns zu schützen vor irgendwelchen Angriffen von draußen. Mhm. Wir nehmen ein Grundrecht wahr, ihr könnt uns beobachten, wenn wir falsche Sachen sagen, unanständige oder gesetzwidrige, da könnt ihr uns belangen dafür. Wenn wir es nicht tun, dann merkt euch das vielleicht, hört gut zu und redet nicht miteinander oder sowas. Ja, das betrifft euch ja auch, machen wir den Polizisten auch immer klar. Und den Oberen auch bei Anmeldungen, den Behörden, um was es geht, den lassen wir immer schön die Einladung da. Also wir sind in einem Rechtsstaat, lasst euch unsere Rechte nicht nehmen. Ein Staat hat immer die Tendenz einzuschränken. Ja,
aber nehmt sie auch wahr, sonst nehmt denkt ihr, wahr. Ach, die brauchen die eh nicht.
Nehmt
wollen die
sie
eh
wahr,
nicht.
Besteht drauf und geht auf die Straße, bewegt euch. Dann erreicht ihr auch andere Leute, daheim im Kämmerchen irgendwelche netten Sachen zu machen. Das bringt nicht viel. Aber geht auf die Straße, zeigt euch, sagt es. Und vor allen Dingen auch ihr als Persönlichkeit. Aha, der ist auch dabei. Da muss ich mal mit dem reden das nächste Mal. Ja.
Wie gehen Sie dann damit um, dass Berichte über Sie dann in der Zeitung stehen, was Sie denn für jemand wären? Also das erleben Sie ja, dass eben dann die Leute werden ja auch diffamiert. Dann schreibt ja auch der Spiegel zum Beispiel über eine Demo 250.000 TTIP-Gegner, ja, oder Kritiker, sagen Sie es mal. Ja, am rechten Rand steht dann da drin. Also Sie sehen ja vollkommen, wie soll man damit umgehen? Sind ihr da ein bisschen
passiert Kampf? Mir nicht, ja. Passiert mir nicht. Also da sind wir zu unbedeutend, zu klein offensichtlich, ja. Also die.
Aber Sie können es ja bei anderen beobachten. So. Ja, Sie waren ja damals schon mutig, aber wie soll man damit umgehen? Muss man sich innerlich was zulegen, darauf gefasst sein? Wie geht man damit um?
Also man wie ich habe es vorhin schon gesagt, ist der Ruf, es dominiert, letztlich ist es ganz ungeniert. Das ist, wenn man überzeugt ist von der Sache, ja, und dann funktioniert das auch. Und wenn man erst wenn man rausgeht und die Bestätigung kriegt, ja, zu Hause ist niemand, der mich bestätigt, ja. Natürlich, wir wollen ja erfahren, ob wir richtig liegen oder nicht, ja. Und wenn ich dann rausgehe und mit den Leuten diskutiere, natürlich streite ich mit vielen, natürlich erreiche ich viele nicht oder die meisten gehen ja vorbei oder schmeißen die Flugblätter gleich weg, wenn er ihnen was in die Hand drückt. Aber dort erreiche ich sie. Und wenn ich von meiner Aktivierung ausgehe, ich kann mich noch gut dran erinnern an einen uralten Professor bei der Eröffnung der Allgäuer Festwochen, wo wir auf den Strauß gewartet haben, da war noch Backersdorf aktuell und der so ein uralter, ich weiß nicht, den Namen habe ich leider vergessen, der ein uralter Mann über 80, der dann ein Atomphysiker, der dann was über Atomphysik und Backersdorf erzählt hat. Und da habe ich entdeckt, dass dieser alte Mann, dieser Gebrechliche, noch eine tiefrote Glut in sich hat. Ja, oder Stefan Essel, ja, das sind so Leute, das sind Leuchttürme, ja. Mhm.
Gut, also Sie sagen, das ist quasi der auch, da wird das Immunsystem aktiviert, wenn man angegriffen wird auf der Straße oder in der Presse, dann ist man relevant, sonst ist man, sowas von harmlos, dass die Gegenseite, die es ja eben gibt, da geht es um wahnsinnig viel Geld und auch um Geopolitik, also letztendlich um Macht geht es ja da.
Geht auf die Straße, da trefft ihr viele, 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 viele Leute, die ähnlich denken wie euch, die Mut machen, die Freude machen, es macht Freude, auf solchen Demonstrationen zu sein. Lasst euch nicht beeinflussen durch irgendwelche Bilder im Fernsehen, dass da ein Polizeiauto brennt, ja, und irgendwelche schwarz Vermummte da geknüppelt werden, ja, und habt nicht Angst davor. Ich war auf so viel Demonstrationen schon, war im Fernsehen Katastrophen berichtet worden und ich habe überhaupt nichts davon gemerkt, ja, weit und breit nichts.
Also diese Einschüchterung.
Denk an die EZB-Eröffnung da, ja.
Also ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil Sie von der Polizei gesprochen haben, wir haben hier in Berlin mit der Polizei eine gute Erfahrung gemacht, die haben uns auch wirklich geholfen, weil die Polizisten sind ja auch Menschen wie du und ich.
Natürlich,
ja,
natürlich.
Wenn sie die Uniform ausziehen, sind sie Zivilisten wieder. Ja. Und die haben uns auch geleitet. Wir haben ja hier vom Kanzleramt auch eine Demo gemacht. Auch die Behörden selber, ist nicht so so ganz einfach vor dem Kanzleramt eine Demo zu bekommen, ist klar, Sicherheitsbereich haben wir hinbekommen. Also da hat uns keiner Steine in den Weg gelegt und wir haben auch ein solides Bild abgegeben. Wir haben natürlich auch geguckt, ob es nicht irgendwelche Provokateure gibt, die natürlich bereits bei uns versuchen, uns irgendwas. Aber dadurch, dass wir unsere eigenen Medien mitbringen, haben wir das alles auch dokumentiert. Ich denke, wenn man sich anschaut, 2017 Drehscheibe Rammstein, bei dem, was auf uns zukommt, Sie haben die Süddeutsche Zeitung unterm Arm gehabt, fällt mir ein, Außenansicht, der letzte Gastbeitrag von Joschka Fischer, der eine europäische Armee fordert. Trump spricht ja von obsolet, was die NATO angeht, meint aber nicht überflüssig, sondern veraltet. Also da müssen wir alle mehr tun. Das ist ja ein Dollarzeichen oder Eurozeichen für die Rüstung. Ah, da kommen mehr Aufträge für uns. Also glaube ich, dass wir nur, wenn wir zusammenarbeiten, die ganzen, alle Friedensbewegten, die also sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Kinder Uniform tragen oder auf irgendwelchen Schlachtfeldern dahin gerafft werden. Ich möchte eine enkelkompatible Politik, kommt Krieg für mich nicht in Frage. Wenn wir zusammenarbeiten, merken wir, dass wir gar nicht so wenige sind, wenn wir das eben zusammenführen.
Vielleicht darf ich noch zu meiner Sozialisierung was sagen.
Klar.
Noch während meiner Zeit im Rüstungsbetrieb habe ich mal, ich habe da in so einer Allgäuer Gemeinde gelebt und in den Rathäusern, dort ist es noch so Tradition, da sind die gefallenen Tafel links 1418, rechts 3945 und da sind noch so kleine Passbildchen drin. Und da musste ich dann warten und dann bin ich so die Reihen durchgegangen und habe einen Blick gekriegt, gesehen, so die wenn du so durchgehst, siehst du ja nur irgendwelche Oberflächen. Und dann habe ich mir so die Gesichter angeguckt und dann habe ich gedacht, ja, der eine hat die Kappe ein bisschen schräg aufsetzen, das war vielleicht so ein Hallo-Trio und so weiter, und dann der andere ganz ernst und so weiter. Und dann waren das schon im Ersten Weltkrieg über 100 Leute, also die kräftigste, wichtigste männliche Generationen in so einem Dorf, ja. Also über 100 und das Dorf hat vielleicht damals so um die 1000 Einwohner gehabt, ja. Und dann ist mir, und dann im Zweiten Weltkrieg entsprechend mehr, ja. Und ich habe mich ja mit Kriegen beschäftigt und ich habe jede Menge Literatur da auch drüber. Und dann habe ich, dann steht zynisch, also für mich ist es zynisch drüber, unseren Helden und oder solche Sprüche, ja. Und dann habe ich gedacht, wie die verreckt sind, ja, wie die verreckt sind und für was? Für was sind sie verreckt? Und dann auch, wie viele Leute haben da um die getrauert? Das waren junge Ehemänner, die schwangere Frauen daheim gelassen haben. Das waren Väter, Brüder, Söhne, ja. Und wenn du nur das multiplizierst mit 6 oder 8 oder 10, dieses Elend, was nur über dieses Dorf gebracht wurde. Also das hat mich damals tief, also dieser Gedanke, der so von aus so einfach hochgekommen ist, der hat mich tief geprägt und das sitzt felsenfest in mir drin.
Mhm. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, entweder kommen die gar nicht zurück, da hatten sie oft sogar noch Glück gehabt, als wenn sie zurückkommen, schwer depressiv sind, schwerst verletzt sind und dann natürlich auch zu Hause Störfaktor werden, weil sie immer daran erinnern. Und das wird ja dann an die Kinder weitergegeben und wieder an die Kinder. Also meine Mutter, Baujahr 33, hat natürlich den Krieg sofern in den Knochen in Hamburg, hier Vosburg, platt gemacht, das Ding. Und hat dann natürlich auch, die Mutter, Vater war ja im Einsatz als Sanitäter, aber die Mutter dann eben auch erlebt, vollkommen hysterisch irgendwann mal. Und dass man als Tochter dann oder als Kinder, waren 4 Kinder zu Hause, merkt, meine Eltern stehen ja für Sicherheit. Und irgendwann erlebe ich meine Eltern vollkommen, und das ist in ihnen drin. Die haben nie miteinander darüber geredet. Und da gab es eben auch diese Schweigespirale, wo wir dann gemerkt haben, wenn das Thema auf. So. Ja. Da sind wir ja die erste Generation, wo man sagen kann, okay, oder meine Kinder werden die ersten Generationen, die das bei mir jetzt nicht erlebt, weil ich da gar nichts, einfach nicht so geschädigt bin. Aber da soll schon die nächste Generation, die sollen jetzt wieder anfangen. Sind die Menschen süchtig danach? Haben sie kein Gedächtnis? Oder
Geschichtsverloren.
Da läuft doch auch im Fernsehen Tag und Nacht, läuft doch jeden Tag auf allen Kanälen früher. Ja. Und dann wird doch Adolf Hitler gezeigt. Das müssen wir sagen.
In N24
und das ist doch da. Ja. Also können Sie mir das erklären, warum man das zeigen kann und parallel sich in eine Richtung entwickeln, wo man sagt, das ist eine Wiederholung, was ihr hier macht? Verstehe ich nicht.
Ja, ich denke, die Rechten werden sich das sicherlich angucken. Das ist ja für die toll. Mhm. Ja. Und die anderen, die schauen halt die Privaten oder machen Party oder sonst was. Oder sind mit ihren iPhones beschäftigt. Ja.
Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs nochmal auf die UN kommen. Man könnte auch sagen, uninvolved in peace, ist ja leider oft so. Wir haben ja in der UN, ist auch ein aktueller Vortrag von Dr. Daniel Ganser in Berlin gehalten worden, einen seiner wichtigsten, wie ich finde, gibt es ja eben auch den Hinweis, dass wir eben bei der UN eine Fehlkonstruktion haben. Wir haben 5 Siegermächte, die das Veto haben und die sind erstens die 5 größten Rüstungsexporteure, da sind die drin und sie haben eben das Veto. Sie können also bei einer Intervention Ja, Nein sagen oder gehen dabei unbestraft bei raus und 3 dieser Vetomächte sind in der NATO. Also wir haben ein Übergewicht, 3-2 NATO, wenn es um die UN geht und große Länder sind eben gar nicht dabei, Indien ist gar nicht dabei. Muss man auch hier...
Indien ein großer Rüstungsimporteur. Ne?
Ja. Muss man aber hier mal sagen, hör zu, dass da muss was passieren auf UN-Ebene generell, dass da...
Ja, warten wir mal ab, was Trump anstellt jetzt, was andere Länder sich noch gefallen lassen und vielleicht muss die UN an die Wand fahren, bevor sie sich neu organisieren kann. Ich weiß auch nicht, die jetzigen Sicherheitsmächte, die werden wahrscheinlich freiwillig nichts abgeben. Das ist zu befürchten, ja. Den Einfluss, den werden die nicht hergeben. Und ich weiß es nicht. Also ich würde es unterstützen, klar.
Wohin driftet Deutschland?
Also ich fürchte zu mehr Sicherheit. Die Bürger werden immer mehr verschreckt. Die Etablierten und die interessierten Konservativen werden nachrüsten. Ja, im zivilen Bereich läuft es ja schon, das volle Programm. Ob jetzt mit Kameras oder mit Abhören und so. Das ist ja, ich meine, wenn unsere Kanzlerin von fremden Mächten abgehört sind, was soll da noch passieren? Also ich
die Universitäten bekommen auch viele Aufträge von der Wehrtechnik, ne? Auch.
Also ich sehe Deutschland schon so als Vasallenstaat der USA. Einfach, wenn ich die Fakten angucke, kann ich mir keinen anderen Reim drauf machen. Ich hoffe, dass sie sich jetzt durch die Politik der Amerikaner und dass die Europäer sich neu organisieren und anders organisieren, selbstständiger werden.
Aber dann stecken sie vielleicht alles in eine europäische Armee und machen dann eben noch mehr hier Frontex ausbauen.
Das ist schon alles vorgeplant. Also ich war kürzlich bei IMI, Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, die sehr gute Arbeit machen auf einer Konferenz. Da hat auch so ein Rechtsspezialist darüber gesprochen. Das steht ja heute schon in den Lissabon-Verträgen. Ist das ja alles vorgezeichnet. Und auch in den NATO-Verträgen. Das werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können, dass es dahin geht. Ich kann nur hoffen, dass viele Leute einen Schreck kriegen, sich engagieren und ihre Ängste überwinden und sich engagieren.
Es gab ja, das fand ich jetzt positiv in den letzten Jahren, den Versuch immer Stimmung zu machen, pauschal gegen Russland. Man muss kein Putin-Freund sein, aber pauschal gegen Russland Stimmung zu machen, ist doch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es hat nicht so funktioniert. Also die Menschen haben keine Lust auf Krieg gegen Russland. Sehen Sie das als eine positive Entwicklung?
Also ich habe da eine klare Meinung. Die Russen haben 94 400.000 Mann mit allem Gerät, ohne einen Schuss abgezogen aus dem gesamten Warschauer Pakt. Das ist einmalig. Ich habe die Rede von Putin im Deutschen Bundestag gehört, die er auf Deutsch gehalten hat. Sowas hat es noch nicht gegeben. Mal Gorbatschow, das ganze Vorspiel jetzt mal unbeachtet gelassen. Und ich habe Putins Rede bei der Sicherheitskonferenz, ich weiß nicht, wann das war, in München gehört. Also ich glaube, man kann das ja nur glauben, das Wissen hat man ja nicht, oder ich schließe aus diesen Signalen, dass Russland uns lange schon mit Gorbatschow die Hand gereicht hat, denn es ging ja um ein Haus Europa, in der alle Platz haben, sollte ja mal gebaut werden. Und das hat man, die Baupläne und die Grundstücksverträge, die hat man sehr schnell im Westen zerrissen. Und weil man wohl irgendwie einen Feind braucht, um seine Suppe zu kochen, ja.
Um zu rechtfertigen, dass man das eben machen muss. Also Frieden, das wäre kontraproduktiv.
Für viele offensichtlich, ja.
Keine Waffen vom Bodensee e.V. Noch gibt es jede Menge Waffen vom Bodensee. Sie haben es gerade angekündigt, was mir auch nicht so klar war, das ist wirklich der Hotspot, also die... Ja. Da werden die meisten Waffen produziert. Sie haben sich ja überlegt, als Sie zu uns gekommen sind, dass Sie auch ein Ziel haben, was Sie ja sowieso als Verein verfolgen. Aber jetzt, wir sind ja schon ein ziemlicher Geschmacksverstärker. Was erwarten Sie denn eigentlich nach so einem Interview? Was soll denn in Ihrer Region passieren? Wollen Sie, dass junge Leute für den Verein, in Ihrer Region, Leute aus den Firmen, was erwarten Sie von so einem Interview? Was wünschen Sie sich? Was soll passieren?
Also ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie das ankommt, was ich hier erzählt habe, aber ich hoffe, viele sehen es, dass eine intensive Diskussion, dass wir die damit auslösen, Pro und Contra, das spielt jetzt keine Rolle, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir in einen konstruktiven Streit kommen, dass wir uns zuhören, ja, und dass manche Leute oder viele Leute, ja, überhaupt sich mal eine Meinung bilden, ja, eine fundierte Meinung und sich entsprechend dann ins Handeln kommen, ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ja.
Deutscher Dichter.
Ja.
Mhm. Ja. Werden Sie im September 8. bis 10. in Rammstein sein?
Ja, mit Sicherheit. Mhm. Hoffe ich mit dem ganzen Bus.
Was sagen Sie ganz jungen Menschen, die bisher nur aus Pokémons gejagt haben? Ja. Wenn Sie jetzt dieses Interview sehen und dann denken, huch, ich wohne doch am Bodensee, aha, was soll bei denen passieren? Das kann ja auch verschrecken, ne? Sowas.
Redet mit uns. Informiert euch, wir sind immer offen.
Kommen Sie auch an Schulen, man kann Sie einladen, dann kommen Sie vorbei.
Wir sind jetzt diese Woche an einer FOS, aber die sind alle in meinem Verteiler, ganz bewusst. Ich habe da noch nie eine Antwort zurückgekriegt. Ich habe auch die mit den Schulleitern schon gesprochen, ladet uns doch ein, ihr habt doch in Sozialkunde oder was auch immer. Oder wenn ihr, ja, die kommen nicht so oft, die Jugendoffiziere, macht doch mal das, das ist doch wichtig. Tut mir nicht, weil auch, aber die andere Seite, zum Beispiel die Rüstungsindustrie hat Kooperationsverträge mit 4 Gymnasien im Raum Friedrichshafen-Konstanz. Sie haben Kooperationsvertrag mit der Uni in Konstanz, ja. Aber da fließt halt Geld, da fließen Diplomarbeiten, da fließen Computer und alles Mögliche. Mhm. Das können wir halt nicht bieten, aber wir können solide Informationen bieten, wir können gute Gespräche bieten. Und wir können auch Spaß am Widerstand bieten.
Mhm. Richtig.
Und oder man kann Freude. Auch, und Spaß ist vielleicht das Falsche.
Genau, und man kann auch zeigen, und daran arbeiten wir ja auch, Stichwort die Macher, dass man eben auch an einer anderen Welt arbeiten kann, indem man zum Beispiel sich überlegt, ob man die Ressourcenkriege dahingehend unterbricht, indem man einfach Immobilien aus nachwachsenden Rohstoffen produziert, die ohne Heizung auskommen. Das ist den Weg, gehen wir ja auch, das kann man ja auch gemeinsam gehen. Und einfach sagen, zu bei aller Liebe, Maschinen sind das, aber diese Maschinen, die hier von euch produziert werden, haben einen klaren Auftrag. Sie bringen einfach Menschen um.
Ja.
Und das passt überhaupt nicht, erstens zu unseren Werten und vor allem auch nicht, wenn du Christ bist, das immer rausstellst und auch eine christliche Partei willst, dann solltest du deine Politiker auch darauf hinweisen.
Und die internetaffin sind, die sollen, schaut euch wirklich im Detail unsere Homepage an. Mhm. Da steht so vieles drin. Mhm. Und was ihr nicht beantwortet kriegt, fragt uns. Wir sind immer zu erreichen. Mhm.
Herr Höfler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, dass eine Menge Leute, dass Sie als eine kämpferische Natur wahrgenommen haben und sagen, da möchte ich mitmachen, weil es wirkt eben überhaupt nicht angestaubt, sondern im Gegenteil, Informationen sammeln und was mache ich jetzt damit, wie komme ich da ins Gespräch und vor allem, was kann ich alternativ tun? Ich kann ein Verhältnis zum Krieg entwickeln, ich kann erstmal Bewusstsein entwickeln, hoch, was in meiner Heimat geht. Das ist ja eben, wie gesagt, eine etwas andere Heimatkunde, sagen, will ich das, will die nächste Generation das, Opa macht das vielleicht noch oder mein Vater macht das noch, aber ich mache das eben nicht. Für mich kommt das nicht in Frage. Ja. Vielleicht muss man auch etwas längerfristig denken. Das muss man ja diesen Herrschaften der Rüstungsindustrie lassen. Sie haben einen langen Atem.
Ja, natürlich.
Und den müssen wir vielleicht auch lernen in der Friedensbewegung, dass wir das eben tun. Vielen Dank fürs Kommen und man sieht sich in Rammstein.
Ich danke für das Gespräch. Danke.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast Lothar Höfler. Ich kann nochmal auf diesen Verein hinweisen. waffenvombodensee.de. Wir blenden das unten eben auch ein. Oder eben auch den Verein, den wir auch eben mit einblenden. Und da kann man sich schlau machen, engagieren. Wir wissen, dass wir sehr viele Menschen haben in der Region, also in der Bodenseeregion, die das gucken. Und deswegen vielleicht sieht man sich auch bei dem Verein. Wir bieten hier unsere Zusammenarbeit an, werden auch auf zukünftige Events, sage ich mal, hinweisen, die vielleicht auch abfilmmedial ins Netz bringen. Von daher hat das schon mal etwas gebracht. Mein Name ist Kenny Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.